Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Am 1. November 2019 ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden in den großen Streaming Wars, die uns derzeit beschäftigen. Zu Netflix, Amazon und wie sie alle heißen, gesellt sich jetzt Apple TV Plus, das Streaming-Angebot von Apple. Mein Name ist Felix, ich bin der Moderator. An meiner Seite sind meine geschätzten Kollegen Hannah.
Moin Moin.
Und Adam.
Hoi Hoi.
Und wir sprechen heute über Apple TV Plus. Das haben wir schon mal gemacht. Ich glaube sogar auch in dieser Konstellation. Mhm. Richtig.
Ja.
Und haben es da ein bisschen mit Disney Plus auch verglichen oder auch aufgezogen. Und euch vor einer Weile mal einen kleinen Überblick gegeben, was da im November auf uns zukommt. Der November ist jetzt da. Disney Plus startet nach wie vor am 11. Ist auch kurz vor knapp sozusagen, bald dran. Und Apple TV Plus ist jetzt
am 11. oder am 12.?
Am 12. Am 12. genau. Und Apple TV Plus ist jetzt schon rausgekommen. Und das mit 4 Eigenproduktionen oder eigentlich noch mehr, aber wir sprechen vor allem über die 4 Prominenten.
Hey, Snoopy!
Wir werden Snoopy
nicht unterschätzen. Ich hab Snoopy auch gesehen.
Elephant Queen, Doku, ne? Dürfen wir alles nicht vergessen. Aber wir sprechen heute ein bisschen über die 4 großen Eigenproduktionen, die da wären: The Morning Show, Sea, Dickinson und For All Mankind. Aber wir sprechen auch ein bisschen generell über den Start von Apple TV Plus in den USA, aber auch generell weltweit, denn das Angebot ist natürlich auch in Deutschland verfügbar. Und hat, so wie wir mal vorwegnehmen, ein bisschen Verwirrung gestiftet vielleicht gerade zum Start am 1.11. Wir waren auch irgendwie ein bisschen mittendrin, wir haben viele Dinge gelesen, waren auch selbst hier rumgetestet, da wir ja von unserer Seite aus bei den Serienjunkies natürlich auch darüber berichtet haben und weiterhin berichten werden. Wir werden darüber halt sprechen und euch so einen kleinen Überblick geben und natürlich auch einen kleinen Vorgeschmack, was euch so an App-Inhalten erwartet und vielleicht demnächst auch noch kommt. Wir beginnen dann auch ganz gleich oder sofort mit so ein bisschen allgemeinen Talk über Apple TV Plus und da schaue ich gleich mal meine beiden Gesprächspartner an und frage euch, wie habt ihr denn erstmal den Start letzte Woche von Apple TV Plus so wahrgenommen? Was waren eure ersten Eindrücke und ja, wie würdet ihr es erstmal einschätzen? Wie ist Apple TV Plus aus dem Startblock gekommen?
Stolpernd, würde ich sagen. Also ja, natürlich haben sie vorher angekündigt, auf welchen Geräten sie erscheinen werden. Da gab es, glaube ich, im Vorfeld zum Beispiel auch eine Fire TV App, was so eine der großen Apps ist, die außerhalb der Apple-Infrastruktur sind. Ich muss sagen, dass ich es auf meinem Apple TV, auf meinem Fire TV tatsächlich leider nicht zum Laufen gebracht habe, weil ich glaube, ich habe eins der Modelle, was da nicht unterstützt wird.
Ist es so alt oder?
Ja, ich glaube schon. Ich habe die Fire TV Box und da habe ich die App nicht gefunden.
Hast du es aktualisiert?
Ich habe es aktualisiert, ja, aber nichts gefunden. Ich muss vielleicht auch nochmal schauen. Vielleicht hat sich das in den Tagen geändert. Kann ja immer noch passieren. Aber ich habe natürlich auch im Android Marketplace gesucht. Da gibt es jetzt auch zum Beispiel keine App. Also ich als Mensch, der sonst keine Apple-Geräte hat, bin ein bisschen aufgeschmissen. Außer ich mache es natürlich am Laptop oder am Desktop-PC irgendwie über den Player dort.
Da musste ich aber auch sehr lachen. Für mich war der Start eigentlich, das Prädestinierte war, Adam, als du Freitag bei mir ins Büro reinkamst und meinte, Hannah, wir kriegen nicht hin. Die Apple TV Reviews zu schreiben, die noch fehlen, weil wir es nicht hinkriegen, das Ding zu starten bei uns auf einem Windows-PC mit Chrome-Browser.
Ja,
und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, wir können doch nicht so bescheuert sein. Und wir müssen dazu auch sagen, und ich glaube, das haben wir ja auch kundgetan, wir hatten ja das große Glück, dass wir auch berücksichtigt wurden bei den Interviews. Schaut gerne noch mal rein, die Dickinson-Interviews. Ich fand das gerade mit der Showrunnerin auch sehr interessant, muss ich gestehen. Und ja, wir wurden freigeschaltet für Screener. Und scheinbar war das schon ein großes Ding in der, sage ich mal, PR-Welt. Ich muss da einmal kurz ausführen, denn diese Screener waren geo-geblockt und sie waren Play-geblockt, was wir natürlich kennen in der Screening-Welt. Es gibt, also für die da draußen, die nicht wissen, was das heißt, du kannst nur eine bestimmte Anzahl von Views machen auf eine Folge oder eine Serie. So, ist nichts Ungewöhnliches. Meist sind das so 4 bis 6, würde ich sagen, aus der...
HBO hatte mal so 10 oder 20 auch schon.
Ist mittlerweile aber ein veraltetes Modell. Ich sehe es kaum noch bei Screenern. War wirklich jetzt bei Apple TV Plus so eine Erinnerung an alte Zeiten. Und das ist nicht das Einzige, was mich ein bisschen verwundert hatte bei den Screenern.
Genau, da waren verschiedene Punkte, die, sag ich mal, problematisch waren. Und das Ding war auch durch das Geoblocking und dadurch, dass ich ja auch nach UK fahren durfte, um sie zu schauen, musste ich natürlich unterwegs sehr viel checken, weil das erste Mal war, dass halt jemand in Deutschland versucht hat, diesen Screening Room zu betreten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn du etwas testest auf, ich hatte Gott sei Dank meinen Laptop noch mit, ich habe einen MacBook, ja, habe ich, und ich habe auch ein iPhone, dass da natürlich immer getestet wurde und ich jedes Mal die Serien anklickte, um sie abzuspielen, ob es funktioniert oder nicht, ob es im WLAN von Heathrow funktioniert, ob es im Mobile, ich weiß nicht, Orange, wie auch immer das Ding heißt in Heathrow, in UK, sodass wir gleich danach schon teilweise an die Playtime geblockt waren.
Vor allem, sagen wir, es ist, Hannah hat uns sämtliche Abspielmöglichkeiten verbockt. Nein, aber kein Vorwurf an dich. Es ist einfach natürlich ein System, was wir nicht mehr gewohnt sind, was wirklich, ich muss es ganz ehrlich sagen, ein bisschen rückständig wirkte, gerade für eine Softwarefirma oder für einen großen Tech-Giganten wie Apple, wo man halt dann gerne natürlich vorab reingucken will, um sich eine Meinung zu bilden und die vielleicht auch Leuten weiterzugeben, die sich natürlich auch irgendwie orientieren wollen. Lohnt sich dann denn die Anschaffung von Apple TV Plus? Wenn uns natürlich dann so ein bisschen das erschwert wird, das abzurufen, ist es erstmal nicht so gut.
Nein, und vor allem, das heißt ja auch, ich meine, wir wissen, der 1. November war ja auch per Zufall jetzt in vielen Bundesländern Feiertag. Der 31. war in vielen Bundesländern Feiertag, sprich, viele hatten Brückentag genommen. Wir Berliner haben ja immer Pech und haben keinen Feiertag. Was in dem Sinne ging Feiertage? Das. Wir konnten also sozusagen das Probeabo oder generell ein Abo abschließen am Freitag und die Reviews noch schreiben, die uns fehlten. Im Endeffekt aber war das natürlich für andere Journalisten oder jetzt auch zum Beispiel Printmedien. Ich kenne ja auch noch immer noch viele Printmedienjournalisten. Da ist natürlich ein Druckunterlagenschluss. Die können natürlich vorher nicht diese Serien schauen. Und man fragt sich natürlich, warum man es für die schreibende Presse so schwierig macht, was einfach nicht verständlich ist.
Klingt alles sehr nach First World Problems, was wir hier berichten. Da logisch, das ist da draußen wahrscheinlich, da schüttelt ihr vielleicht jetzt ein bisschen mit dem Kopf. Aber es hinterlässt natürlich bei uns in der Branche so einen leichten Beigeschmack in der Wahrnehmung, wenn es halt bei anderen, mit denen man halt konkurrieren möchte, sprich Netflix, Amazon oder HBO, die mit HBO Max nächstes Jahr zumindest im amerikanischen Raum an den Start gehen, was auch ein großer Konkurrent mit sein wird in diesem Streaming-Geschäft. Dann fällt das schon auf, dass es interessanterweise bei Apple, die es ja sich immer auf die Fahnen geschrieben haben, technologisch ein Schrittchen weiter zu sein als ihre Konkurrenz, da in der Hinsicht zumindest so ein paar Makel gibt.
Ja, und was ich nicht verstehe, gerade bei dem Screaming Room, klar, das ist alles sehr komplex, ne? Wir puppen hier immer so rum, aber ich denke, gerade den Screaming Room auch freizuschalten und nicht Geo zu blocken. Einen Geoblock musst du ja aktiv reinsetzen.
Vor allem, sprich, wenn du halt auch eine globale
also genau, dass dein Geoblock ist bei Disney Plus im Screening Room, kann ich absolut verstehen. Aber wie gesagt, du startest in 100 Ländern, kommunizierst das auch explizit, aber dann machst du es entgeoblockst du es oder du geoblockst es nur für UK. Nee, du entgeoblockst es nur für UK und US. Das ist einfach ein komisches Zeichen und ich wundere mich einfach auch da über die Strategie. Und ich glaube, das ist noch ein Thema, wo wir noch weiter zu sprechen kommen.
Definitiv. So viel erstmal nur zu diesem technischen Hickhack, was wir am Anfang hatten. Das wurde dann auch fortgeführt, denn im Endeffekt selbst für diejenigen, die dann keinen Zugang zu Screen hatten, sondern ganz normal halt sich Apple TV Plus jetzt leisten wollen für 4,99 im Monat, was ja ein sehr, sehr guter Preis ist, taten sich dann, wie Adam das gerade schon angerissen hat, andere Probleme auf, und zwar die Auffindbarkeit von Apps, die Kompatibilität von Apple TV Plus mit verschiedenen Geräten, wo man das heutzutage eigentlich gar nicht mehr so gerne haben möchte. Man möchte es am liebsten einfach und direkt haben, so einen Zugang, als jemand, der so eine große Auswahl hat an verschiedenen Anbietern, oder?
Ja, neben den Android-Problemen gibt es ja auch noch das Spielkonsolen-Problem, glaube ich. Ich glaube, Apple TV ist bis jetzt auch noch nicht auf Spielekonsolen erhältlich.
Genau, das war immer explizit auch vorangekündigt. Ich als alter PlayStation-Schauer war natürlich sehr traurig, wobei ich aber auch sagen muss, wir denken an andere Streaming-Anbieter. Ich glaube, als sie starteten, waren sie auch noch nicht auf PS4.
Genau.
Ich glaube, nur Disney hat jetzt zum Start gesagt, sie sind auf PS4 und Xbox One, was ich sehr löblich finde. Aber ich denke auch, du musst jetzt nicht, es ist, glaube ich, schon sehr komplex und sehr schwierig, wirklich auf allen Geräten, auf allen Smart-TVs, auf allen drauf zu sein. Bei Fire TV würde ich dir recht geben, wenn du es ankündigst, dann sollte man auch irgendwie zu finden sein.
Das ist halt auch, man ist jetzt schnell verleitet, natürlich sofort Vergleiche so früh zu ziehen zwischen Netflix, Amazon und Apple. Zwei Unternehmen, die zum einen schon seit längerem im Geschäft sind und natürlich dann auch gewachsen sind mit dieser Lernkurve, was jetzt Apple auch gerade erst noch ein bisschen bevorsteht. Die Erwartungshaltung war wahrscheinlich bloß bei einigen relativ groß, weil Apple natürlich nicht ein Allerweltsunternehmen ist, sondern einfach das mit größten Unternehmen, was dieser Erdball zu bieten hat.
Und Amazon war damals, glaube ich, auch nicht vom Start weg überall da.
Das meine ich. Also deswegen, selbst Netflix war, glaube ich,
da versuchen wir das natürlich nicht zu parteiisch zu sehen, aber es ist natürlich interessant, weil das, was man sich vorgenommen hat, zumindest wie es kommuniziert wurde, was sich Tim Cook und seine Leute da so ausgekocht haben, diesen kleinen Spruch schon mal loszuwerden, da war, glaube ich, eine andere Idee davon, was dann am Anfang, am 1. November wirklich uns erwartet.
Ja, und wie du schon sagst, es ist halt fucking Apple. Und Apple, klar, man kann es so oder so sehen, aber man dachte schon, ich dachte zumindest, das war meine Erwartungshaltung, dass allein vom technischen Standpunkt her wir ein bisschen was anderes sehen.
Ja. Ja. Vor allem, achso, jetzt bin ich da ja ein bisschen ins Wort gefallen.
Achso, nee, weil ich dachte, Adam hatte ja erzählt von unserem Wochenendtest. Ich habe am Wochenende auch viel getestet und zwar auf drei Geräten. Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was man zu Hause hat. Ja. Und ich zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ein MacBook, benutze aber Chrome auf dem MacBook. Und ich kann euch sagen, was ich da extrem interessant fand, war also Browser-App, ne? Also ganz normal Browser, sorry, nicht App, ganz normale Browser-Abspielung. Erstmal mache ich ja dann 10 Kreuze, dass ich keinen blöden Player runterladen muss. Ich glaube, wir kennen unsere alte Problematik mit Sky Ticket in Deutschland, dass man es wirklich über den Player gucken muss im Browser. Und das nervt mich. So, das fand ich ja schon mal sehr, sehr löblich. Was mir aber aufgefallen ist und was uns schon im Büro aufgefallen ist am Freitag, ist, dass du über Chrome, einen anderen Browser habe ich nicht getestet, du kommst nicht in die 5. Folge von Dickinson. Also wenn ihr wisst ja, von Dickinson sind alle Folgen bereits da zum Start und es ist nicht möglich, im Browser die 5. Folge zu gucken, weil es keinen Skip gibt auf die nächste Folge und sie wird nicht angezeigt.
Also das ist technisches Problem, was nicht ausgemerzt wurde, offensichtlich. Irgendwie ist da die Übertragung in diesem Browser fehlgeschlagen.
So, und das merken wir auch an anderen Punkten, dass zum Beispiel die Sync mit dem Browser auch nicht funktioniert. Also das fand ich ganz interessant, weil ich das natürlich dann auch gepostet habe bei Twitter und mich wunderte und dann auch viele andere gesagt haben, was interessant ist. Und ich dachte mir, okay, es ist, glaube ich, technisch wirklich sehr komplex. Das dürfen wir nicht vergessen. Und es war ja auch sehr spät erst bei anderen Anbietern da. Aber wenn du über den Browser jetzt Morningshow zum Beispiel guckst und in der ersten Folge Pause machst und auf der App, auf deiner iPhone-App weitergucken willst, hat er sich nicht gemerkt, wo du im Browser warst. Rückwärts merkt er sich das aber. Also wenn du von der App in die andere Richtung gehst, merkt er sich das. Aber das sind zum Beispiel Sachen, und natürlich ist es jetzt nicht, es ist kein Breaking Point oder sowas. Ich fand es nur interessant, dass, wie gesagt, solche technischen Geschichten, die wir schon als normal bezeichnen, jetzt gerade in unseren anderen sehr harten, sag ich mal, Streaming-Konsum, dachte ich mir auch so interesting. Es wirkte für mich wirklich als Fazit so, als ob die Testleute, die das getestet haben, denn es wurde ja getestet, und natürlich scheinbar wenig Zugang haben zu Streaming oder sowas vielleicht noch nicht so gemacht haben, weil ich mich wunderte, warum das nicht drin war. Hm. Und wie gesagt, nachher war es wirklich ein Zeitproblem, ein Technikproblem, Geld, ein Ressourcenproblem. Ich meine, einen Start in 100 Ländern zu machen, ne, die Sprachen Wobei, waren
Ressourcen
ja da.
Ressourcen sollten am ehesten da
das
sein.
Das dachte ich halt auch, ne. Und man, wie gesagt, sehr löblich, parallele Streams gehen, mehr als 4 Geräte gehen, wie gesagt, die Sprachen waren alle da. Also ganz ehrlich, die Sprachliste ist ja so lang, dass ich fast schon verwirrt war, weil es so viele Sprachen gab. Und also das muss man sagen, haben sie wirklich besonders gut hinbekommen. Aber wie gesagt, diese Kleinigkeiten, was Skip angeht oder was Sync angeht, das hat mich dann doch stark gewundert.
Das passt ja alles gut zu der von mir bereits erwähnten Lernkurve, Adam, die Apple jetzt so ein bisschen betritt und auch durchlaufen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Die haben jetzt ja sich ausgedacht, vom Fleck weg ein großer Player zu sein auf diesem Markt. Ja. Haben dafür auch mit Jamie Ehrlich und Zach Van Amberg zwei bekannte TV-Produzenten rangeholt, die die ganze TV-Division sozusagen übersehen werden von Apple TV Plus. In der Seriendivision. Und dennoch hat man natürlich am Anfang auch gehört, was man immer hört bei so ambitionierten Projekten, es hat nicht immer überall gepasst. Es gab ein paar kreative Differenzen mit verschiedenen Serienmachern und Serienmacherinnen. Es wurde viel ausgetauscht. Glaubst du, dass Apple in der Lage ist, diese zu einem technischen Problem erstmal auszumerzen? Wahrscheinlich noch eher, als dann kreativ sich zu finden und zu wissen, was man am Ende sein will?
Ja, es ist halt die Frage, wenn du dir einfach nur mal das Startangebot anschaust von Apple, dann weiß ich halt nicht so richtig, was die Serienbrand ist von Apple, würde ich sagen. Also es sind halt 4 relativ unterschiedliche Serien auch mit großen Namen teilweise, mit interessanten Themen teilweise, je nachdem, wie du halt irgendwie drauf bist. Aber gleichzeitig denke ich mir, ja, das soll jetzt irgendwie das große Ding sein, da hab ich noch so ein bisschen meine Skepsis auf jeden Fall.
Bei mir hat sich das jetzt so ein bisschen entwickelt mittlerweile, weil wir alle drei haben ja auch viel gelesen zu Apple TV Plus jetzt auch zum Start. Dass ich jetzt einen neuen Blick auf dieses Angebot habe, der vorher noch nicht so da gewesen ist, sondern der jetzt sich so darstellt, dass Apple weniger Interesse hat, wie Netflix Serien anzubieten, sondern eher nur die Plattform sein möchte, damit du halt überall deine verschiedenen Sachen sehen kannst. Das ist vor allem in den USA wahrscheinlich ein bisschen einfacher gedacht, denn da ist, glaube ich, das Ziel, so wie ich das jetzt verstanden habe, wie so eine Art Hub zu funktionieren, von dem du halt auf alle möglichen verschiedenen Anbieter gut zugreifen kannst.
Und aber das
halt
möchten ja alle, das möchten ja auch zum Beispiel die Telekom in Deutschland machen.
Genau.
Oder Amazon möchte es auch
richtig,
machen.
Richtig, Amazon macht sogar auch schon in den USA sehr und auch in Deutschland haben wir die verschiedenen Channel, über die du auf Amazon nutzen kannst. Aber Apple möchte wirklich dein dein Place to be, dein Anfangspunkt sein, von dem du auswählst, ich gehe jetzt zu HBO, ich gehe jetzt zu Netflix, ich gehe jetzt zu Amazon, ich gehe jetzt zu Hulu oder ich bleibe bei Apple und gucke da Serien.
Genau, das hatten wir ja auch im letzten Podcast, den du erwähnt hattest, auch schon gesagt, denn genau, Adam und ich, wir machen uns da ja auch schon seit vielen Jahren, muss man fast sagen, Gedanken, wer da der Player ist, und wir alle wissen bei Apple, es gibt halt kein Netflix. Na, das ist ja das bekannte Ding, das war schon bei Cupertino im März klar bei der Präsentation. Sie hatten ja sehr viel Amazon und sehr viel Showtime und HBO, ne, reingepusht. Und ich fand es auch ganz interessant, ich habe ja wirklich mein altes Apple TV-Gerät entstaubt von 2014, habe es aktualisiert, dauerte ewig, aber ich denke, als PlayStation-Nutzer kennt man diese Updates, angemacht und es ging wirklich. Also ich hatte die Apple TV Plus App drin. Ich hatte dann aber auch einen wilden Mix von Sachen in meiner Startseite. Und das haben ja auch viele mokiert. Und das ist ja auch etwas, was wir anfangs, glaube ich, auch bei Amazon Prime mokiert haben, ne? Dass sozusagen die Prime-Inhalte mit den Kaufinhalten vermischt werden. Und so ist es, glaube ich, also so war es zumindest bei mir in der Anzeige von Apple TV auch. Und man hat da auch schon gesehen, dann waren dann unsere Freunde von Starzplay drin, ne? Übrigens, kurzer Fun Fact, fand ich ganz interessant. Du kannst ja theoretisch nochmal einen Probemonat machen.
Okay.
Da dachte ich so, okay, gut, wenn ich wieder bei Starzplay was schauen will, vielleicht soll ich es einfach über ein anderes Gerät machen, über eine andere, weil ich habe ja eine andere ID als bei, ne? Meine Apple-ID im Vergleich zu Amazon. Also so einen kleinen Hinweis da draußen, fand ich ganz interessant. Aber es war schon sehr deutlich, dass du selbst auf der Startseite, gut, ich meine, man merkt ja auch, ihr habt es gesagt, es sind 9 Inhalte, die man schauen kann bei Apple TV Plus. In dem Sinne hätte ich es vielleicht auch gemischt mit anderen Inhalten, damit es halt nicht so leer aussieht. Ne? Also ich denke mal, dass sie da noch eine Trennung vornehmen werden. Aber es war, wie du sagtest, Felix, sehr eindeutig jetzt beim Start, dass das eine Hub, die Hub-Funktion im Mittelpunkt steht.
Genau. Inwiefern das für uns auf dem deutschen Markt interessant ist, weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, bei den Amerikanern ist das dann schon ein bisschen, wird es eher genutzt als so eine Zentrale. Uns wird ja nochmal bei vielen Serien, die rechte Lage ist ja auch komplett verschieden. Beispiel HBO-Formate, wo natürlich auch viele gehofft haben, hey, vielleicht gibt es irgendwann HBO Max auch in Deutschland. Wahrscheinlichkeit ist eher gering, also dass die Inhalte dann so rüberkommen, denn er hat es ja gerade letztens auch erst berichtet, kleiner Exkurs dahin, dass halt Sky wiederum mit HBO wieder einen Vertrag verlängert hat und dementsprechend die Inhalte da langfristig auch bei Sky in Deutschland gezeigt werden. Also das gestaltet sich sicherlich auch von Land zu Land auch ganz anders, was dann dementsprechend Apple wo auch wie anbieten kann. Was natürlich dann auch berücksichtigt werden muss im Sinne des Angebots und wie sinnvoll und wie ertragreich das Angebot ist für 5 Euro.
Jetzt fällt mir auch ein, ich glaube, Netflix ist ja drauf auf meinem Apple TV. Ist, ne? Drauf. Ich überlege gerade, ist nur eine neue App. Jetzt, ne?
Das Ding ist, dass sie zum Beispiel, wenn du, da habe ich ein interessantes Beispiel gelesen, das war ein Artikel von Vulture, den werde ich auch gerne mal mit verlinken, da ging es auch ein bisschen um Apple TV Plus. Und da wurde das Beispiel gemacht, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, dir diese For All Mankind Serie anguckst von Apple, wird dir zum Beispiel auch eine Doku Apollo oder der Film Apollo 13 von Ron Howard war es, glaube ich, angezeigt, der halt bei Amazon verfügbar ist. Also das heißt, Apple wird gleich alles miteinander verknüpfen, auch wenn das nicht in ihrem Programm ist. Diese Funktion gibt es aber nicht mit Netflix-Titeln. Du kannst trotzdem Netflix nutzen, aber die Netflix-Titel werden nicht so organisch integriert wie Titel von Hulu, von Amazon, von HBO, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, bisher noch der größte Unterschied, was Netflix und Apple auf einer Plattform angeht da.
Genau, weil zum Beispiel, ich glaube, bei Magenta in Deutschland kann man ja auch suchen. Also wenn du jetzt Apollo suchen würdest und dann werden dir ja Ergebnisse, ich weiß, auf jeden Fall von Amazon angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob auch von Netflix, ne?
Meine Eltern nutzen das auch und da bin ich da mal da, bin, spiele ich da ein bisschen mit rum und das ist sehr interessant, weil dann tippst du einfach einmal, was du brauchst. Und dann wird dir vorgeschlagen, du kannst es dir kaufen bei Maxdome oder guckst du bei Netflix an oder über Amazon. Das ist schon ein netter Service, der vieles vereinfacht und da wird es irgendwann hingehen. Es geht ja nicht mehr vielleicht darum, dann wer hat das Beste und das Meiste zu bieten, sondern wer kann dir die einfachste Möglichkeit bieten, was zu konsumieren.
Ich muss auch sagen, was ich ganz interessant finde, ich habe dann am Sonntag, ich war krank und verkatert, ich habe sehr viel geschaut. Ich habe dann auch sehr viele YouTube-Videos geschaut von Leuten, die sozusagen Apple TV Plus reviewed haben, aus USA vor allem. Und ich fand da auch interessant, dass viele so Tech-Dudes dann auch meinten, so hey, ich brauchte sowieso ein neues iPad, dann habe ich mir jetzt einfach eins geholt und habe gleich halt Apple TV Plus umsonst für ein Jahr drauf bekommen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht beim iPhone für 1600 Euro oder was auch immer das jetzt kostet, sind die 60 Euro oder 50 Euro sogar nur, die ich spare, vielleicht nicht so relevant. Aber diese Dudes, das merkte ich so, okay, vielleicht auch meine Mutter oder so, die vielleicht ja auch jetzt ein neues iPad braucht, vielleicht sagt sie auch, hey, dann kaufe ich mir halt für 460 Euro in Anführungsstrichen ein neues iPad Mini oder 450, was auch immer das kostet und kriegt dann halt die 50 Euro umsonst mit drauf, dann sind es nur 400, so ungefähr. Und das fand ich ganz interessant, weil ich immer dachte, who cares, also das macht doch keiner. Keiner will da 50 Euro sparen bei diesen teuren Produkten, die man kauft. Aber ich merkte, also das war so ein bisschen der Konsens auch in den US-Tech-Reviewern, die einfach sagten, ach, dann kaufe ich mir jetzt halt das iPad und habe dann gleich Apple TV Plus dabei. Also dann dachte ich so, hey, okay, vielleicht hat die Strategie auch funktioniert.
Das ist ein spannendes Thema. Das wollte ich Ihnen ja später ansprechen, aber jetzt, wo wir gerade bei sind, können wir das schnell machen. Nee, alles gut, weil das will ich auch gleich an dich weitergeben, Adam. Die Sache ist ja die, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass Apple jetzt sagen kann, okay, wir geben generell unseren Kunden oder Leuten, die jetzt Sachen kaufen, einfach Zugang zu unserem Angebot. Mhm. Und wenn dann von nur einem Bruchteil bleibt und das Probeabo halt nicht kündigt nach einem Jahr und einfach einfach erhalten bleibt, ist es ja trotzdem immer eine Millionenanzahl von Kunden.
Ja.
Also du hast, glaube ich, Zahlen so von 200 Millionen iPhones, die jährlich verkauft werden. Das sind erstmal 200 Millionen Menschen, die automatisch Zugang zu Apple TV Plus haben. Wenn davon nur 20 bleiben, also 10%, dann ist das in Zeiten wie diesen trotzdem eine ganz schöne Hausnummer. Und es wird ja nur mehr, weil ich rede ja jetzt nur von iPhones. Es gibt ja noch andere Artikel von denen oder andere Software. Und wie wir auch mitbekommen haben, werden auch Leute mit Apple TV Plus Zugängen versorgt, die vor ein paar Monaten
Das ist eigentlich eine ziemlich geschickte Taktik.
Also, dass man das macht. Also ist das ein valider Punkt, den Sie da spielen? Ist das eine gute Strategie?
Ich denke mal schon. Wenn man dann einmal gratis drin ist, dann ist, glaube ich, auch die Quote hoch, dass man irgendwann daran denkt, es wieder zu kündigen, relativ hoch. Also das ist schon wirklich geschickt, dass man das so macht. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, okay, 4,99 ist ein guter Kampfpreis, aber du hast halt wirklich nur diese, du hast gesagt, 9 Produktionen, beziehungsweise 4 relevante Produktionen jetzt vielleicht. Und und 0 Lizenzware, wo ich mich dann frage, muss ich dann jetzt diesen 5er extra rausgeben, wenn ich jetzt überhaupt gar keine Verbindung mit Apple habe, oder lasse ich dann lieber bleiben? Also das ist eine Überlegung, die ich mir dann persönlich mache. Mhm.
Ich würde gerne noch etwas kurz nachtragen zur Kündigung, weil das fand ich nämlich auch ganz interessant. Und ich glaube, wir als Multistreaming-Nutzer sind natürlich auch immer sehr interessiert, wie es mit der Kündigung ist. Und Adam, du hattest ja auch neulich so einen schönen Artikel, wie ich fand, veröffentlicht, der ja auch auf viel Response gefallen ist.
Diese No-Gos im Streaming oder generell, werde ich auch nochmal gerne verlinken, ist eine schöne Sammlung.
Und da haben wir, finde ich, auch gemerkt, also da ist natürlich ein typisches No-Go, ne? 4 Geräte und so, das haben wir ja schon gesagt, aber hier auch die Kündigung. Und ich habe es einfach mal, ich hatte das Probo-Abo dann einfach mal aktiviert, auch für unsere Reviews
damit
dann am
Mario
Freitag.
Sie sehen kann. Und das war das Beste, was ich an dem Tag gesehen habe, wie Mario sich sie angesehen hat.
Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich habe ihn stöhnen gehört. Das war sehr witzig. Seine Review könnt ihr ja auch nochmal lesen dazu. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dann habe ich gedacht, okay, shit, ich muss es ja nochmal testen. Wie kündigt man denn? Und es war original One-Click. Ne? Du gehst in deiner App, es ist mobil machbar, was mich ja wirklich stört, dass viele Anbieter, du kannst mobil den Channel abonnieren, du kannst ihn aber mobil nicht wieder kündigen, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, also auch rechtlich nicht. Du musst dann irgendwie in den Browser gehen. Und hier war es wirklich One-Click, willst du kündigen jetzt oder nicht? Wenn du jetzt kündigst, kannst du es noch bis zum 8.11. Ich habe am 1.11. angefangen, 7 Tage. Bis zum 8.11. kannst du es nutzen. Und schwupp, One-Click, alles durch, kein Problem. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt. Finde ich wirklich immer ein sehr faires Ding.
Ja. Gut, dann haben wir erstmal grundsätzlich ein bisschen was noch zu Apple TV Plus mit euch da draußen geteilt, damit ihr erstmal einen gewissen Blick habt, was so passiert ist letzte Woche. Aber Hannah hat noch einen
Einschub. Also,
wir können am Ende auch noch genug weiterreden, aber bitte.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der große Technikmensch, da ich ja, wie gesagt, ist am liebsten auf dem Browser, auf dem MacBook Air gucke, also auf dem Laptop. Aber ich fand auch krass, und es fiel mir auch auf, die Qualität, die Bildqualität und die Tonqualität. Gut, die Tonqualität habe ich jetzt nicht so viel von mitbekommen, aber die Bildqualität sah schon geil aus, selbst auf meinem alten Laptop. Und andere Leute jetzt auch so, die ich kenne, die irgendwie krasse 4K, UHD, I don't know, Fernseher haben, meinten, dass wirklich die Bildqualität speziell bei Serien wie zum Beispiel C bombastisch sei. Ja. Und auch Leute, die irgendwie Atmos haben zu Hause, meinten, dass Atmos auch funktioniert wirklich.
Ja.
Wo ich dachte, okay, Respekt. Also
ja, wir merken es. Licht und Schatten, wie es halt so ist. Wir gehen jetzt mal über zu den 4 großen Eigenproduktionen, die wir schon bereits erwähnt haben, bei denen sich sicherlich auch ein bisschen Licht und Schatten abwechselt. Wir sprechen über The Morning Show, über C, über Dickinson und For All Mankind. Kurz Info vorab, alle 4 Serien haben bereits eine 2. Staffel erhalten. Bei Morning Show wurden sogar 2 auf einen Schlag bestellt.
Für 300 Millionen.
Ja, für sehr viel Geld, da werden wir gleich drüber sprechen, denn wir fangen auch damit an. Und als Info, Morning Show, C und For All Mankind sind mit 3 Episoden gestartet und die werden dann wöchentlich weiter veröffentlicht. Die insgesamt, also bei Morning Show und For All Mankind sind es, glaube ich, 10 Episoden, bei C sind es 8. Und bei Dickinson handelt es sich bei der einzigen Serie von Apple TV Plus, die auf einen Schlag alle 10 Episoden der ersten Staffel veröffentlicht hat. Was im Endeffekt, wenn wir darüber dann sprechen werden, bei Dickinson auch irgendwie Sinn ergibt, würde ich sagen. Aber wir legen los mit The Morning Show. Ich habe es so ein bisschen als das Kronjuwel von Apple TV Plus bezeichnet, in meinen Notizen, aber im Sinne von, dass es halt das
teuerste
ist und das mit der besten Star Power. Adam, du hast bei uns die Review dazu geschrieben zum Piloten. Stell uns doch mal ganz kurz vor, um was es in The Morning Show geht.
Morning Show basiert auf einem Buch von Brian Stelter, Top of the Morning, Inside the Cutthroat World of Morning TV. Die Stars sind Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, aber auch Billy Crudup, Mark Duplass, Guga Mbatha Raw und Nestor Carbonell sind dabei. Auf dem Regiestuhl hat Mimi Leder Platz genommen, die kennen wir aus Leftovers und aus zahlreichen anderen Serien. Und der Showrunner ist Jake Carson, den man aus House of Cards kennt. Aber ich glaube, da gab es auch so ein paar Wechsel.
Jake Carson ist der Urheber oder der Schöpfer gewesen, wurde dann aber abgelöst von, wo ist ihr Name, Carrie Aaron als Showrunner.
Genau. Ja, weil da gab es wohl tatsächlich innerhalb der Staffel und überhaupt bis zur Premiere noch einige Änderungen. Aber ganz grob gesagt geht es um eine amerikanische Frühstücksfernsehsendung und die Moderatorin Alex Levy, gespielt von Jennifer Aniston und Mitch Kessel, die 15 Jahre lang durch die Sendung zusammengeführt haben. Aber dann eines Morgens erreicht Alex einen Anruf von ihrem Produzenten Chip Black. Wir müssen jetzt Mitch Kessler feuern, weil es multiple Anschuldigungen gegen ihn gibt. Und dann wird da schnell mal beraten, was tut man. Also muss Alex live auf Sendung gehen und sagen, was passiert ist, und Mitch wird dann entlassen. Dann wird natürlich überlegt, was macht man, dann wird improvisiert und so. Gleichzeitig gibt es die Figur der Reese Witherspoon, die heißt Bradley Jackson, und die ist eine Lokalreporterin aus West Virginia, ist auch gerade bei einer Kohlekraftwerksdemonstration und geht dort viral, weil sie einem Typen, der sie als Fake News bezeichnet, die Meinung geigt. Und diese Frau Jackson wird dann als mögliche Nachfolgerin für Mitch eingesetzt. Aber natürlich erstmal mit so ein paar Hindernissen. Und darum geht's, glaube ich, einfach an der Serie. Wie es dann mit dieser Morningshow weitergeht, wie man sich gegen die Skandale zur Wehr setzt,
wie News gemacht werden,
genau.
wie so diese inneren Abläufe von so einer Morningshow sich gestalten. Die ganze Komplexität, die so in dieser Form mich sehr stark an The Newsroom erinnert hat.
Ich auch. Selbst vom Look her fand ich was sehr ähnlich.
Newsroom oder Studio 60 von Aaron Sorkin, ja, das sind beides so Referenzen. Mich hat es auch teilweise ein bisschen an von den Dialogen und Monologen an so Shondaland-Produktionen erinnert, weil da man gerne mal monologisiert und auf einen moralischen Standpunkt rumreitet. Aber gleichzeitig finde ich, hat die Serie keinen klaren moralischen Standpunkt, und das ist das größte Problem von ihr. Weil zum Beispiel Mitch Kessler immer darauf rumreitet, dass seine Beziehung, die er dort gehabt hat, wie nennt man es auf Deutsch?
Einvernehmlich
waren, genau. Und das ist dann halt eine ganz komische
Blickwinkel. Ja, und du weißt es nicht. Es ist nicht so komisch. Du als Zuschauer weißt es ja nicht. Keiner weiß es. Die werden auch keine, Beweise oder Punkte gegeben, das zu beurteilen.
Die Standpunkte der vermeintlichen Opfer werden ausgespart. Genau. Und wir sehen einfach nur, wie sich ein Mitch Kessler echauffiert darüber, wie sehr ihm Unrecht getan wird und ungerecht er behandelt wird.
Und das finde ich, also wenn ich da schon mal vorgreifen darf, fand ich doch ein bisschen merkwürdig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das auch faszinierend. Also ich war immer so bei Morningshow, ich muss gestehen, ich habe weitergeschaut. Ich fand den Piloten okay. Ich fand auch, dass er sehr halt Aaron Sorkin-Nest daherkam und nicht sonderlich progressiv auch war. Das hat mich sehr gestört. Ich fand aber sehr langweilig inszeniert. Ja. Also alles von der Musik bis hin von den Büroräumen, Setdesign, bis hin von der Beleuchtung, bis hin von der Kamera. Ich fand, es war sehr so, es fühlte sich wirklich wie Newsroom. Wann lief Newsroom? 2014, 15?
Noch ein bisschen davor, oder? Früher,
ja. Oder? Ja. So fühlte sich das für mich irgendwie fast an. Und ich dachte so, ach, man hätte da schon, finde ich, ein bisschen mehr Vibe reinbringen können, gerade in den Look. Ich fand aber hier, was sehr bedeutsam war anfangs, weil ich dachte mir schon so, ach, lohnt sich wirklich jetzt Reese Witherspoon und Aniston 2 Millionen pro Folge zu zahlen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass schon im Piloten ich sehr hooked war von den beiden.
Die schauspielerische Leistung ist auf jeden Fall ziemlich gut. Aber ich finde halt, das Drehbuch hat dann seine Schwächen,
die das
nicht ausbügeln kann, dass die darstellerische Leistung gut ist.
Und du hast absolut recht. Also ich finde, die beiden sind wirklich einfach sehr gute Schauspielerinnen und die machen auch Spaß, finde ich, zuzugucken. Und nachher, wenn sie auch zusammen dann aufeinandertreffen, finde ich, ist es sehr witzig, immer denen zu folgen. Also ich fand es sehr amüsant. Was jetzt die Dialoge anging, und nachher wird es noch verrückter, also ich habe auch die 2 und die 3 gesehen, du bist jedes Mal, ich bin immer kurz davor, mich aufzuregen. Wirklich, also ich denke immer so, sie werden nicht wirklich in die Richtung gehen, dann gehen sie in die Richtung, machen es dann aber wieder komplett anders, als man denkt. Und du sitzt nachher da und denkst so, soll ich mich jetzt drüber aufregen oder nicht? Ich weiß es einfach nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Endeffekt fand ich das aber faszinierend, dass du so, dass sie keinen klaren Punkt und keine klare Richtung geben, fand ich dann doch fast wieder interessant. Auf eine sehr komische Art und Weise.
Ja. ich habe mir auch zwei von den drei Folgen angesehen, die bisher draußen sind. Und mein größtes Problem, ihr habt es schon ein bisschen angesprochen, oder es ist gerade schon gefallen, ist, dass die Serie sehr gerne sehr fortschrittlich sein möchte und aktuelle Themen ansprechen möchte und sich nah am Zeitgeist bewegt und am Puls der Zeit und versucht, den wirklich abzutasten und dann wiederzugeben. Und mir dabei, wie Adam das schon erwähnt hat, eine moralische Lektion der anderen erteilen möchte und sich dabei so ein bisschen über mich als nicht dummen Zuschauer erhebt und mir halt Sachen vorpredigt, wie sie denn sind und mir erklärt, wie denn News heutzutage funktionieren und wie das Geschäft aussieht und sie tragen das wie so eine Art Medaille um ihren Nacken und sagen, wir zeigen euch jetzt, wie wirklich das Business ist. Das wissen wir eigentlich. Das müsst ihr uns nicht so gönnerhaft nochmal präsentieren. Deswegen habe ich dann ein Riesenproblem, wenn sich die Serie so besonders verkauft, in dieser Hinsicht etwas ja Licht auf dieses Kapitel des oder auf diesen Bereich der amerikanischen Fernsehindustrie zu bringen, irgendwie, um zu sagen, ja, so sieht es wirklich aus. Und das ist für mich schon mal eine große Hürde irgendwie gewesen, mich dann damit irgendwie abzufinden, dass ich permanent so behandelt werde, als wäre ich wahnsinnig dumm als Zuschauer. Und das mag ich mittlerweile gar nicht mehr, weil dann, ich möchte schon gerne natürlich ein bisschen gefordert werden und auch ernst genommen werden als Zuschauer. Und nicht, dass die Serie permanent sagen würde, ja, wir zeigen euch wirklich, wie es läuft, aber der Eindruck entsteht ja zu oft, dass ich mir dann das Gefühl habe, okay, ich werde nicht ernst genommen, also warum soll ich euch ernst nehmen? Das klingt ein bisschen harsch, aber das war irgendwie so, gerade nach den zwei Folgen, die ich gesehen habe, sowas, was ich hauptsächlich mitgenommen habe. Von den Darstellern, mal ganz abgesehen, da ist, glaube ich, auch jemand wie Billy Crudup auch eine sehr interessante Wahl gewesen, ihn jetzt hier als so eine Art Marionettenspieler zwischen den verschiedenen Charakteren einzuführen. Von daher, da kann ich auch nicht viel sagen, aber grundsätzlich habe ich da irgendwie mit der ganzen Idee der Serie ein Problem.
Bei Crudup, kurzen Nachtrag noch, fand ich sehr merkwürdig. Am Anfang ist er ja so, wird er so dargestellt wie der klassische Bösewicht. Ne? Er ist der böse Business-Guy oben aus der Chefetage, ja, so ungefähr. Und nachher in Folge 2 wird er mal so kurz auf eine sympathischere Art und Weise dargestellt. Und dann nachher in Folge 3 ist er so ein bisschen wie der Good Guy. Also wo ich dann dachte, war das eine komische Regieanweisung? Sollte diese Entwicklung stattfinden oder hat Crudup einfach gesagt, okay, jetzt wechsle ich den mal komplett von der ersten bis zur dritten Folge? Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Ich fand es nachher sehr sympathisch, weil ich ihn auch sehr mag und schätze als Schauspieler. Ich finde es auch einen sehr guten Schauspieler. Aber es war irgendwie verwirrend. Also da weiß ich, aber auch wieder so eine Sache. Faszinierend, weil das so verwirrend ist. Für mich.
Ja. Wir hatten die Sache mit, oder du hattest bereits das mit Mitch Kessler angesprochen, das ist, glaube ich, das große Ding, was sie auch so ein bisschen als roten Faden mitnehmen, und zwar diese MeToo-Bewegung, was ja vor 3-4 Jahren eigentlich so losgetreten wurde, oder 2 waren es ungefähr, ne? Aber mittlerweile sind wir da mittendrin und sind schon gewisse Schritte weiter. Ja. Und hier ist es sozusagen so ein bisschen, wird gezeigt, wieso der Aufbruch dahin eigentlich erst ist, obwohl wir ja eigentlich als Gesellschaft schon, zur Series gucken, schon gedanklich schon einen Schritt weiter sind. Und ich glaube, das ist auch so bei mir so ein bisschen das Problem, dass jetzt so, dass wir irgendwie bei Null anfangen in der Serie und dann auch so komisch das formuliert wird, um diesen vermeintlichen Angreifer Mitch, was er getan hat, und das nicht wirklich thematisiert wird, was getan wird. Und dass er sich nicht wirklich dessen bewusst ist, was er wahrscheinlich oder eventuell getan hat. Und sich sehr schnell in so eine verteidigende Position zurückzieht. Und ich absolut nachvollziehen kann, wenn man überlegt, okay, vielleicht ist die Gesellschaft zu vorschnell, jemanden zu verurteilen. Aber die Serie bietet gar nicht an, die verschiedenen Seiten zu sehen, weil sie halt so extrem fokussiert ist nur auf diese Figur. Das ist sehr eigenartig. Das ist irgendwie ein komischer Umgang mit diesem Thema. Das fuchst mich.
Es ist total merkwürdig. Gerade, glaube ich, die Rolle auch von Steve Carell ist auch mit Abstand die merkwürdigste.
Ja.
Also er ist natürlich ein super Schauspieler. Ich liebe ihn sehr, aber ganz ehrlich, ich hätte lieber jemand anders gesehen in der Rolle oder die ganze Rolle weggelassen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Das ist eher mein Punkt. Ich hätte komplett auf diese Figur verzichten können. Findet einen anderen Zugang dazu irgendwie, dass sich was verändert in dieser Morning Show und dann zwei neue Moderatorinnen auf den Plan treten und dann gemeinsam arbeiten müssen.
Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, die Serie wurde, glaube ich, Ende letzten Jahres gedreht. Ne? Also wir schreiben, ich glaube, September 2018 oder sowas, wenn nicht sogar noch eher. Sprich, sie wurde ja dann geschrieben, vielleicht sogar Anfang 2018. Also du hast ja auch mal versucht, das Timing so ein bisschen darzustellen. Das stimmt ja absolut. Wir wissen ja auch, wenn du dich dich ein bisschen mit News in USA beschäftigst, dass ja auch ein großer News-Skandal jetzt passiert ist in den letzten Monaten. Und zwar ist das hier Lauer, glaube ich, heißt der bei NBC News, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Es gibt auch noch den anderen.
Ne, also das war einer, aber es gab Charlie Rose, glaube ich. Viele, aber genau. Ich glaube, Lauer ist noch so der, was der am dichtesten hinkommt, würde ich jetzt mal schätzen. Aber wie gesagt, ich glaube, so tief sind wir da in der US-Branche auch nicht drin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich fast ein Stück weit verstehen. Also wenn du das Ding geschrieben hast irgendwie im Februar 2018, natürlich war die Lage damals vielleicht ein bisschen eine andere. Ich will die Serie nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, wir müssen zum Verständnis, warum es so merkwürdig ist, halt auch sagen, okay, das ist halt Stand Februar 2018 so
ja,
ungefähr.
Ja, aber wir sind ja nicht mehr Stand.
Ich weiß,
deswegen,
ich weiß.
Das kann ja meine Wahrnehmung, da sie so viel...
Nee, und das ist ja richtig so, dass deine Wahrnehmung sich auch in der Zeit natürlich verändert hat. Unser aller Wahrnehmung, ne? Also jeder, der die Serie schaut, glaube ich, wird es sein. Das muss ich aber sagen, finde ich halt auch ein bisschen faszinierend, weil das halt so teilweise halt noch so crazy ist und nicht stimmt oder nicht passt, sagen wir so. Also mich hat es gestört, wie gesagt, ich war immer kurz vor der, ich reg mich gleich auf, Hannah, beruhig dich, ich reg dich nicht auf. Ich fand es aber halt so faszinierend zu sehen, was wie verrückt es ist. Also es hat mich fast fasziniert.
Ja. Adam, nochmal auf unsere beiden Leading Ladies zurückzukommen, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, ja. Die dürfen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen, weil sie sind ja eigentlich die Hauptattraktion hier und dementsprechend lassen sie sich auch entlohnen. Hannah hat es bereits erwähnt, 2 Millionen Dollar pro Episode sollen sie angeblich erhalten, was auch dann das Gesamtvolumen von 300 Millionen US-Dollar für 2 Staffeln von Morning Show, je 10 Episoden irgendwie versucht vielleicht zu erklären. Aber wie fandst du die beiden im Zusammenspiel und hast du vielleicht, also ich habe eine Frage zu Reese Witherspoons Charakter in Spezielle, aber sag du erstmal, wie du deren Auftritt fandest. Ich meine, Jennifer Aniston haben wir auch schon seit längerem nicht mehr so prominent gesehen, oder?
Ja, sie war jetzt eher so im Filmbereich, glaube ich, aktiv, aber natürlich auch, obwohl hauptsächlich im Filmbereich aktiv. Reese Witherspoon hat man ja gesehen bei Big Little Lies zum Beispiel, ganz frisch. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Und zwar, ich glaube, am Anfang der Serie hieß es, dass Jennifer Aniston durch eine junge Kollegin abgelöst wird. Aber gleichzeitig sehen wir halt in der Serie, dass Bradley Jackson auch schon seit 15 Jahren oder sowas aktiv ist als Reporterin. Und deswegen finde ich den Austausch, die eine ist jung, die eine ist ein bisschen älter, die andere ist jung, ist nicht so konsequent umgesetzt. Also ich meine, du ersetzt irgendwie...
Das ist wirklich euer Problem.
Ich habe tatsächlich, also ich sag mal ganz ehrlich, ich versuche das auch mal zu erklären. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass wir zwei, sind ja nicht mehr ältere Frauen, die sind ja in ihren 40ern.
Nein, Aniston ist 50 und
Reese Witherspoon. Spielt sie ja jemand, der 50 ist? Ich meine, sie sind ja im Bereich 40, 50 in der Serie.
Also ich würde sagen, sie ist Ende 40, soll sie spielen? Ja. In echt ist sie aber irgendwie Anfang 50.
Genau. Und meine ich ja, zwei Frauen, die in den 40ern sind.
Und Aniston, würde ich sagen, ist Ende 30 in der Serie.
Aniston?
Witherspoon.
Also da wäre ich auch, dass sie über 40 ist tatsächlich.
Nee, auch wenn sie 15 Jahre im Business ist, sie kann ja mit 24 angefangen haben.
Nee, ist ja richtig. Das Problem ist bloß, dass sie wie ein Charakter spielt, der oder sich anfühlt, der jung und forsch ist und dementsprechend das Establishment automatisch herausfordert. Und im Endeffekt fordert sie aber das Establishment nicht aufgrund ihrer kernigen, jüngeren Art heraus, sondern weil sie einfach eine neue Frau ist, die jetzt brauchen, um eine bessere... Publicity für unseres Network zu betreiben. Sie hat, wird denn dieser ganze Vorwand, warum sie engagiert wird, dieses virale Video, ist ja lächerlich.
Ja, das finde ich auch.
Das qualifiziert sie ja null als Journalistin. Das ist doch ein absoluter lächerlicher Auftritt. Auch wenn das ein Mann wäre, das wäre super lächerlich. Das kann ja niemand ernst nehmen, dass sie sich da so krass dann drüber aufregt, über diesen einen jungen Typen, der sie anmacht. Ich finde das ganz schlimm, dass man danach gehen würde als Newscaster oder als jetzt jemand, der ein News-Team zusammenstellt, diese Person brauche ich jetzt, weil sie so krass sich artikulieren kann. Das finde ich ist kein gutes Bewerbungsreel.
Auf gar keinen Fall, aber es ist natürlich auch so ein bisschen dieses, oh Gott, das Video ist viral gegangen, 5 Millionen Leute haben es gesehen, die müssen wir haben. Also ich würde sagen, der virale Aspekt ist da im Fokus mehr als ihre Spunky-Jungheit.
Das wird ja von den Leuten um
von
sie
Kurtub
herum.
Schon.
Von Kurtub schon. Weil Kurtub halt der Marionettenspieler im Hintergrund ist, der weiß, wie die News funktionieren. Genau. Wir brauchen Klicks. Aber alle anderen sagen, sie ist cool, sie ist da, das ist ja super krass, wie sie fertig gemacht hat, aber es wird nicht einmal erklärt, was sie eigentlich als gute Journalistin auszeichnet. Ich habe nicht einmal in der Episode, in der ersten Folge wird mir klar gemacht, dass sie wirklich die Fähigkeiten hat, diese Position
gut zu begleiten. Das würde ich ein bisschen widerlegen. Ich glaube, sie in ihrem Monolog, den sie da in der Kohle-Gegendemonstration da sagt, rattert sie ja so ein bisschen runter alle Eigenschaften von Kohle und sowas. Und sie hat ihre Hausaufgaben schon gemacht. Also sie ist auf jeden Fall eine Journalistin, die irgendwie sich interessiert für die Themen, hinter denen sie steht. Und ich glaube, das wird,
und sie wehrt sich gegen Alex in der Live-Sendung. Das darfst du auch nicht vergessen. Das sagt nämlich Kutrup auch explizit, dass sie sich gut behauptet hat dagegen. Aber ich finde es interessant, dass sie das sagt.
Das mit der Kohle gebe ich dir auf jeden Fall, das stimmt. Aber das mit der Live-Sendung ist auch so eine Art Mummenschanz, der da, das ist halt auch so eine klassische,
ich habe noch etwas geplottet ist. Ja, bitte. Und ich weiß nicht, wenn du die zweite Folge gesehen hast, ich glaube, es ist ja in der zweiten Folge, ich glaube, es ist jetzt auch kein Spoiler, es kommt dann ja, sage ich mal, zu so einer Art Eklat, dass Jennifer Anistons Charakter, also Alex, verkündet, wer ihre neue Partnerin wird. Und sie verkündet, sag ich mal, einfach so. Es hat verschiedene Gründe, auch vertragliche Gründe, blablabla. Sprich, sie müssen relativ schnell handeln, denn das ist irgendwie Freitagabend und Montagmorgen beginnt die neue Sendung mit den beiden neuen Moderatoren. Also es wird ja schon so ein bisschen reingedrückt. Ja. Klar, es ist sehr konstruiert, ich gebe dir recht, gerade was ihr Talent angeht, um so eine Sendung zu machen. Aber ich finde, durch diesen Druck, der da entsteht, auch durch die, sag ich mal, MeToo-Geschichte mit Mitch und dass da jetzt jemand Neues reinkommen muss und niemand genau weiß, wie man damit umgeht, es hat mich nicht gestört, persönlich. Finde ich aber interessant, dass euch das gestört hat.
In der zweiten Folge die Sache mit der Verkündung, das macht sie ja auch nur, um das schon mal ein bisschen wegzugreifen, um ihren Vorgesetzten jetzt auszuwischen. Nicht, weil sie im Endeffekt von Bradley meint, sie wäre eine gute Journalistin.
Genau, aber deswegen kommt ja dann Bradley in die Sendung. Also es hat ja, sag ich mal, mit anderen Gründen zu tun und nicht unbedingt jetzt mit ihrer jungen Spunkiness und dass sie so toll war bei der Demonstration mit Cole. Es sind verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen.
Ja, also ich tue mich da so ein bisschen, wie Adam das am Anfang
ich finde, es ist trotzdem alles ungeschickt,
genau,
wie es gezeigt wird.
Das ist, glaube ich, das Wort.
Nein, vom Plotting her ist es vor allem ungeschickt, vor allem gerade was den Piloten angeht.
Ich finde es von allen Aspekten, von der Charakterzeichnung bei vielen, vom Plotting, von der Idee, was man sagen möchte und wie man es sagen will, finde ich es wahnsinnig seltsam arrangiert und, wie Adam es sagt, halt ungeschickt.
Ja, so eine gute Beschreibung dafür.
Und das wurmt mich da so ein bisschen und hemmt mich dann weiter zu gucken, wenn ich ganz ehrlich bin.
Mich fasziniert es. Weil ich immer denke, wie ihr schon sagt, ich meine, wir können ja mal hochrechnen. Ich meine, hier Aniston und Witherspoon waren ja auch Produzenten, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Sie haben es ja auch gepusht. Witherspoon macht das ja auch schon seit ein paar Jahren, hat es bei Big Little Lies auch gemacht, finde ich auch schön, finde ich gut. Die beiden haben jeweils 2 Millionen kassiert. Ich schätze mal, Carell auch mindestens 1 Million, würde ich sagen, sind schon mal 5 weg. Wenn sie 15 Millionen pro Folge ausgegeben haben, dann fragt man sich trotzdem, wo sind die restlichen 10 Millionen gelandet? Auch mit den ganzen Nebendarstellern und Co. Und da muss ich sagen, finde ich auch faszinierend, weil ich gucke mir dann immer die Set-Designs an und frage mich, sind das wirklich 10 Millionen, die hier reingegangen sind? Also, ne, minus die Charaktere. Das sind so viele Fragen und ich finde, das, was ihr sagtet, ungeschickt, finde ich, trifft es perfekt. Und das fasziniert mich. Die Ungeschicktheit bei so einer Mammutproduktion mit so viel Wumms dahinter und so vielen Leuten dahinter.
Tja. Ja, das sind unsere Gedanken zu The Morning Show. Wir müssen mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Deswegen würde ich sagen, wir haken das erstmal ab.
Aber halt, weiterschauen? Du, nein. Felix, nein?
Adam? Ich weiß noch nicht. Vielleicht. Ich habe eher eine andere Serie, die ich weiterschauen würde als Morning Show, also auf Anhieb.
Ich würde weiterschauen.
Könnt ihr euch ja selber ein Bild von machen und dann uns sagen, wie euch Morning Show gefallen hat. Wir machen weiter mit dem jugendlichsten Format von Apple TV Plus. Wie bereits
Helps
erwähnt.
Das? Snoopy?
Nein, nicht ganz. Wir sprechen jetzt ein bisschen über Dickinson von Elena Smith. Hannah hat es vorhin erwähnt. Du hast mit ihr, aber auch mit den beiden Hauptdarstellerinnen Hayley Steinfeld, die Emily Dickinson spielt, und auch Jane Krakowski Interviews geführt, die will ich auch nochmal verlinken.
Ganz bezaubernd übrigens, alle drei. Also wirklich sweet, auch in echt.
10 Folgen gibt es in der ersten Staffel, die gibt es auf einen Schlag. Und im Endeffekt ist es eine moderne Interpretation und Nacherzählung des Lebens der jungen amerikanischen Dichterin Emily Dickinson. Die ist ja dadurch bekannt, dass sie vor allem posthum sehr viele Gedichte von ihr veröffentlicht wurden und sie war ein bisschen ihrer Zeit voraus, was ihrem literarischen Stil und den Inhalten ihrer Dichter anging, die oft auch sehr morbide waren und viel sich über Sterblichkeit und generell die Vergänglichkeit des Lebens beschäftigt haben. Also eigentlich auch ein Charakter, wie uns die Historie gelernt hat, die eher etwas zurückhaltender war, ein bisschen verschlossen und gar nicht so offen dem Leben gegenüber, zumindest äußerlich, weil sie hat sich schnell zurückgezogen, aber im Innern war da viel Fantasie und viel Vorstellungskraft. Und jetzt wird halt über diese Serie gezeigt, okay, nein, diese Emily Dickinson, die ist ein bisschen wilder, die ist ein bisschen zügelloser, die ist ein junger Mensch, in Teenie, ich würde sagen 16, 17 vielleicht, wo die Drehe so, die lebt halt auch normal Leben, wie jeder Jugendliche auch, zumindest im 19. Jahrhundert irgendwo in Massachusetts, glaube ich, ist es oder so. Und da wird auch mal gefeiert, da wird ein bisschen auf den Putz gehauen, da wird dem Patriarchat den Kampf angesagt, mehr oder minder erfolgreich.
Es wird viel rumgemacht.
Und wird viel rumgemacht, es wird halt einfach ein bisschen gelebt. Ja, die Millennials, wenn man so sagen will, aus diesem 19. Jahrhundert, sind da keine Kinder von Traurigkeit. Wie hat euch denn Dickinson gefallen? Adam, du hast eine Folge gesehen?
Ich habe eine Folge gesehen, ja. Ich bin ja nicht so der Deep-Historien-Mensch. Also ich meine, ich mag es so, wenn es vielleicht so zum Zweiten Weltkrieg oder sowas zurückgeht, aber so noch sehr viel weiter ist meistens nicht so mein Cup of Tea. Aber ich muss sagen, dass es mir trotzdem irgendwie ganz gut gefallen hat, also überraschend gut auf jeden Fall. Dafür, ich hatte halt nicht so erwartet, wie quirky und über und so humorvoll das Ganze ist. Das hat mich dann überrascht, auch der Musikeinsatz, den fand ich ganz nett und so, wie die Poesie manchmal so willkürlich eingearbeitet wird, das fand ich gut. Hayley Steinfeld ist sowieso eine gute Schauspielerin, ja. Und der Cast kann sich hier auch wieder sehen lassen. Ich weiß aber hier auch noch nicht, ob ich weiterschauen würde, weil es einfach nicht so mein Thema ist. Und Pet-Peeve-Alarm, also so Korinthen-Kacke-Adam, mich stört es manchmal. Und es ist völlig, völlig mit Absicht hier, wie modern die Sprache bei der Serie ist.
Ich weiß warum, ich habe genau das gleiche Problem.
Aber wir können dann auch erstmal. Ich weiß, dass es ganz absichtlich so auch modern und so gemacht ist, aber wenn ich dann sowas höre wie Don't pull off that stunt oder sexy hier, sexy da, dann bin ich schon mal kurz raus.
Wie, und du bist vorher nicht raus, wenn Wiz Khalifa in der Kutsche rumfährt oder irgendwie, ich weiß nicht, hier Billie Eilish gespielt wird?
Billie Eilish wird überall gespielt.
Und die Wiz Khalifa-Sachen, der spielt halt Gevatter Tod in der Serie tatsächlich, ist für mich zum Beispiel so eine Art Fantasy-Element schon fast, sowas fast schon Poetisches, wo ich denke, das ist halt wie so eine komplett obskure Note, die perfekt irgendwie in diese Poesie der Figur passt, die hier beleuchtet wird und deswegen wie in so einer Art Parallelwelt hervorragend, wie so eine Art Spiegel halt funktioniert oder irgendeine andere Art, das Leben wahrzunehmen. Und deswegen kann ich das immer ganz gut trennen. Aber Hanna, du kannst ja gerne auch mal deine Meinung zu Dickinson teilen. Du warst ja auch direkt vor Ort. Vielleicht beeinflusst das ja auch ein bisschen.
Total. Was, ne? Also was ich ja schon mal witzig fand, als ich den Piloten dann morgens in Heathrow endlich zum Laufen gebracht habe,
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Um 7, muss ich gestehen, dass ich sehr positiv überrascht war, weil ich habe mich ja nicht so drauf gefreut. Felix, du warst hier derjenige, der, glaube ich, am meisten die Dickinson-Fahne hochgehalten hat. Und als ich dann den Piloten sah, war ich super positiv überrascht. Von allen Dingen, die du erwähnt hattest. Ich fand gerade so genial, dass wenn du die Musik und das Dasein so modern machst und, sage ich mal, moderne Sachen wie wir machen eine Party oder was auch immer einbaust, dass du dann auch noch die Sprache modern machst. Fand ich war genius.
Das ist jetzt für mich auch kein Dealbreaker oder so, aber es ist halt so eine Sache, die mir direkt auffällt.
Mich hat es halt total positiv, mich hat es positiv getroffen. Ich war auch super überrascht über die Comedy, weil als ich den Piloten gesehen habe, war ja auch noch nichts, das Embargo war noch da. Du konntest nichts vorher lesen. Ich saß da und dachte, sag mal, ich amüsiere mich gerade köstlich hier in der Eingangshalle. Ich habe laut gelacht beim Piloten. Ich will sofort weiterschauen. Ich musste ja auch weiterschauen für die Interviews. Hat mich nicht gestört, auch mal selten. Und das fand ich so interessant, weil das war meine Resonanz vom Piloten, dass mich das überhaupt nicht gestört hat. Mich hat am ehesten halt noch diese Fantasie-Elemente gestört. Das mag ich nicht. Aber das ist was ich nicht mag. Ich mag ja auch nicht, wenn Animation und Real Life gemischt wird. Da kriege ich das Kotzen. Oder wenn Puppen mit irgendwie, also wenn verschiedene Genres gemischt werden und hier sage ich mal, die Modernität von Kostümdrama mag ich sowieso sehr gerne. Also das ist für mich nur eine Art von Remix. Wenn dann aber eine Kutsche vorbeikommt mit Zauberpferden und eine
die
komische...
Die übrigens gar nicht gebraucht. Die fand ich auch nicht schön. Die waren schlecht animiert.
Und eine komische Biene. Ich weiß nicht, ob ihr schon so weit seid. Ja, die Biene war super. Da kriege ich das Kotzen. Wirklich. Da bin ich raus.
Zu der Sache, die Anna meinte, bevor ich es vergesse, dass sich das so ein bisschen beißt mit der Art, wie da gesprochen wird. Ich glaube, bei mir, ich habe ein ähnliches Problem. Das liegt aber nicht daran, dass es getan wird, weil ich finde das grundsätzlich auch eine ziemlich fresche Idee, um das mal so zu sagen, wie die Kids das heute formulieren würden. Das Problem ist einfach, dass gleichen Arten zu Charaktere auftreten, die halt weiterhin sehr altmodisch sprechen. Vor allem die Eltern zum Beispiel, gespielt von Jane Krakowski und Toby Huss, den ich gerne überall immer wieder sehe, ist ein cooler Schauspieler, die natürlich etwas klassischer und gefegter sich unterhalten. Und dann natürlich, dass das sehr krass konterkariert wird durch die jugendliche Sprechweise von Emily Dickinson, ihrer Schwester, Winnie oder ihrem Bruder, Austin oder auch ihrer besten Freundin, was für mich somit das Spannendste ist an der Serie, Beziehung zu Sue Dickinson im Endeffekt, die dann die Ehefrau von ihrem Bruder Austin wird, aber die halt wirklich eine sehr gute Freundin auch von Emily ist und zwischen den beiden vielleicht mehr als so eine Freundschaft ist, was in Wahrheit nie so wirklich belegt worden ist. Also es gab immer so Berichte, dass es tatsächlich die echte Dickinson, also nichts mit den Händen, aber das war so mein Stand, dass im Endeffekt immer vermutet wurde, dass es da eine lesbische Beziehung zwischen den beiden gab. Aber die Serie macht daraus nicht nur eine Vermutung, sondern die geht ganz klar in die Richtung, dass da eine sehr queere Eigenschaft irgendwie liegt.
Das Interessante fand ich, das war nämlich das Erste, was ich gegoogelt habe. Mhm. Ich sitze also da in Heathrow und das Erste, was ich mache, nachdem ich den Piloten geschaut habe, weil ich das mich auch gewundert hatte, dass es sehr, er ist sehr gay, finde ich, die ersten beiden Folgen zumindest, dass ich dachte so, hä, war Emily Dickinson lesbisch? Ich dachte, oder bisexuell? Das war das Erste, was ich sozusagen gegoogelt hatte und auch dann nachher Alina Smith drauf angesprochen habe. Und das fand ich ganz interessant. Ihre Response war, dass, du hattest es ja schon erwähnt, ich meine irgendwie von den Tausenden von Gedichten, die Emily Dickinson in ihrem Leben geschrieben hat, wurden, glaube ich, nur 7 veröffentlicht, als sie noch lebte und der Rest posthum. Und Smith sagte zum Beispiel, und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass wenn du diese Briefe liest, und die sind teilweise noch da, also kann man lesen, ich habe auch ein paar gelesen, wenn du die Briefe liest, die Emily Dickinson an Sue geschrieben hat, es ist wirklich, es ist sehr gut eindeutig, kann man jetzt nicht sagen, Subtext. Weil das natürlich, aber ich würde auch sagen, also der Subtext, glaube ich, ist sehr klar, dass da mehr als nur eine klassische Freundschaft herrscht.
Weil Subtext ja immer auch so, auch subjektiv ist, wir lesen auch oft Sachen, die wir lesen wollen, aber klar, man kann, wenn sich, denke mal, es gibt da, es gibt ja nicht umsonst die Theorien, dass es so ist. Wenn Leute, wenn viele Leute das erkennen und das so lesen, dann wird da sicherlich auch irgendwie ein bisschen was dran sein.
Ja, und das Interessante fand ich, und ich will jetzt gar nicht irgendwie wieder Männer-Bashing oder sowas betreiben, aber das Interessante fand ich, weil ich auch zu Smith sagte, als wir Emily Dickinson in der Schule haben lesen müssen, und das ist ja auch schon ein bisschen her, was dann ja sozusagen Wissenschaftsstand 1970 war, also nicht als ich in der Schule war, sondern was dann die Wissenschaft anging, meinte sie halt, ja, es haben sich halt viele natürlich männliche Wissenschaftler mit diesen Subtext, den Briefen, den Gedichten auseinandergesetzt und haben jetzt, sage ich mal, nicht fokussiert danach gesucht, ob vielleicht Emily Dickinson ein besonders sexueller Mensch sei. Man hatte immer dieses Gefühl, dass sie irgendwie alleine in ihrem komischen Haus sitzt, ihre Eltern pflegt und dann gestorben ist.
So eine alte, verbohrte Jungfer, die einfach in ihrer Kammer sitzt und Gedichte schreibt.
Und das meinte sie halt auch. Wenn du Berichte, also wenn du über historische Frauen Filme gesehen hast oder Dokumentationen, siehst du immer diese einsamen Frauen, die da irgendwie im Haus rumsitzen und rumschreiben. Total langweilig. Mhm. Und dann meinte sie auch, das möchte sie nicht zeigen. Sie möchte sozusagen anhand der Gedichte und anhand der Briefe, die bestehen, ihre Meinung dazu geben, wie dieses Leben hätte aussehen können. Natürlich in einer sehr übertriebenen und modernen Herangehensweise. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie interesting. Weil ja, klar, absolut. Wenn du diese Gedichte heutzutage liest, ist es wirklich absurd, denken zu können, dass Emily Dickinson nur irgendwie prüde da in ihrem Zimmer rumhockte.
Ja, nee, deswegen, das finde ich ja auch den größten Reiz, der von dieser Serie ausgeht, wo ich am Anfang ja auch, bevor wir irgendwas gesehen haben, als die ersten Trailer kamen oder die ersten Berichte, wo ich dachte, das passt bei mir ganz gut. Ich bin generell immer gerne für so ein aufwendig gestaltetes Historiending zu haben. Und wenn da noch ein bisschen mit der Prämisse gespielt wird und ein Charakter, von dem man ein gewisses festgefahrenes Bild eventuell hat, komplett anders eingefangen wird, dann holt mich das schon ein bisschen in seinem Ofen vor. Im Endeffekt, nach den 3 Episoden, die ich bisher gesehen habe, musste ich ein bisschen zurückrudern. Ich finde es nach wie vor eine sehr spannende Idee. Aber ich habe auch noch so ein bisschen das Problem für mich festzustellen, inwiefern alles gut zusammenpasst und mir letztlich dann auch was gegeben wird und was gut ausformuliert wird, was ich mitnehmen kann oder ob es im Endeffekt nur, ich habe so ein bisschen meine Review, die ich dazu geschrieben habe, so beschrieben, ob das im Endeffekt mehr so ein Gag ist, so ein bisschen wie Drunk History zum Beispiel, wo Leute halt verrückte Kostüme oder altmodische Kostüme tragen und dann halt so ein bisschen sketchmäßig halt eher sich um Witze und Späße bemühen, als dass im Endeffekt was Nachhaltiges bei rumkommt. Da möchte ich jetzt noch nicht so weit gehen, aber die Befürchtung ist so ein bisschen da. Es gibt ein paar lustige Szenen in dieser Serie, die ich bisher gesehen habe, wo halt genau dieses Klischee bedient wird. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass halt diese poetische Grundformel da ist und auch das, was eine Emily Dickinson ausgezeichnet hat. Wenn sie das irgendwie noch geschickt zum Ausdruck bringen können, dann glaube ich, ist das auch eine Serie, die ich mir weiter angucken würde. Ja. Wie ist bei euch jetzt der Stand? Eher sagen, noch weiter eine Chance geben und sich gewöhnen, für dich gerade, Adam, an diesen krassen Kontrast?
Das weiß ich leider noch nicht. Das kann ich nicht sagen. Ja. Eher im Moment nicht, glaube ich. Hm.
Ich bin durch.
Du bist durch. Das trifft sich ja ganz gut, weil wir hatten es ja bereits erwähnt, 10 Episoden auf einen Schlag, junges Publikum, wahrscheinlich die Idee dahinter, die sind am Binge-affinsten.
Ja. Trifft genau auf mich zu.
Die werden es wahrscheinlich gleich durchgucken. Und meine Theorie war ja auch gewesen, dass es am besten funktioniert, wenn man schnell hintereinander guckt. Kannst du das bestätigen, dass sich dann so eine Art Rausch entsteht, dass du sagst, okay, ich nehme diesen wilden Genre-Mischmasch perfekt mit?
Nee, denn ich habe, ich glaube, ich werde nicht zu tief spoilern, aber ich glaube, das, was du befürchtest, trifft leider auch ein bisschen zu. Mhm. Und für mich zum Beispiel fand ich den Anfang, hat mich sehr viel mehr gehuckt, als nachher das Ende. So, vielleicht als kurz, ohne Spoiler-Fazit. Es hat verschiedene Gründe, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, aber diesen Rausch hatte ich leider, der nahm immer weiter ab bei mir.
Ja, schade.
Fand ich nämlich auch. Weil ich hatte wirklich, also ich kann jedem empfehlen, gerade so, weißt du, so ein verkaterter Samstag oder so, es ist der perfekte Binge. Mhm. Ich glaube, wie du schon sagtest. Und was, was du am Anfang fragtest, welche Strategie Apple TV Plus mit seinen Original-Serien verfolgte, glaube ich, ist hier eindeutig klar. Ne? Zielgruppe, keine Ahnung, 16 bis oder 12 bis 25 Binge-affin. Ne? Weiblich würde ich sogar eher ein Tick weit sagen.
Absolut.
Aber auch natürlich für Jungs gemacht. Coming of Age, also jeder, der da irgendwie sich auch angesprochen fühlt, ist es super. Aber der Rausch hat es leider abgenommen bei mir.
Schade, schade, das war so ein bisschen meine Hoffnung. Na, mal gucken. Ich habe jetzt sind ja nur noch 7 bei mir und vielleicht gucke ich noch ein bisschen weiter. Ich habe ein lustiges Bild von John Mulaney gesehen, der anscheinend eine Gastrolle hat. Und das ist vielleicht nochmal es wert, weiterzuschauen.
Aber Obacht, du kannst es ja, wie gesagt, also ich konnte es nicht im Browser gucken. Ich weiß ja nicht, wie du dann gucken wirst.
Schauen wir mal. Ich werde mir irgendeine Möglichkeit raussuchen. Soweit dann auch zu Dickinson, unsere Einschätzung dazu. Wir machen im Sauseschritt weiter und kommen zu dem Titel, von dem ich dachte am Anfang, dass er eigentlich am umstrittensten ist, aber wir haben ja schon zweimal ganz gut gestritten. Aber wir sprechen jetzt über Sea, oder wie es auch im Deutschen den Beititel hat, Reich der Blinden. Weil nicht, dass man irgendwie denkt, es geht um einen See. Das ist in der deutschen Sprache, ne? Also irgendwie müssen wir da diesen Suffix irgendwie noch haben. Hanna, da wirst du uns mal kurz vorstellen, um was es geht.
Genau, und zwar würde ich, wenn ich das Genre bezeichne, würde so ein bisschen eigentlich sagen, es ist eine postapokalyptische Action-Drama-Serie. Finde ich eigentlich recht passend. Nur kurz einleitend, es ist sozusagen, die Menschheit wurde von einem Virus in großen Teilen ausgerottet. Einige haben überlebt, aber diese alle sind blind. Das ist eigentlich, finde ich, so die Grundgeschichte. Und wir leben, sage ich mal, in dieser postapokalyptischen Welt. Mich erinnert es weiterhin immer noch sehr an Horizon Zero Dawn ohne Robo-Dinos. Mhm. Kommt auch nachher noch ein Tick mehr.
Ihr von der Kleidung her, ja.
Nee, auch später noch. Gamer-Fans werden nachher das in Folge 3 auch sehen. Die Hauptrolle spielt, wie schon genannt, Jason Momoa, den wir natürlich kennen aus Aquaman und Game of Thrones. Er spielt so ein bisschen wie so ein Clan oder so ein Dorf-Anführer, Baba Foss. Diesen Namen finde ich schon doof. Aber okay. Und es werden halt zwei Babys geboren, gleich auch im Piloten. Und diese beiden Babys, oh lala, können sehen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Grundprämisse. Und derweil wird auch dieses Dorf angegriffen von Hexenjägern und eine böse Königin, die in einem Wasserkraftwerk herrscht, irgendwo auf der anderen Seite der Welt oder der Insel oder des Kontinents. Sorry, ich glaube, es wird sogar auch gesagt, dass wir in Nordamerika sind, soweit ich weiß. Ich habe auch mal geschaut, weil die Aufnahmen sind wirklich ganz bezaubernd. Wer sich irgendwie für Naturaufnahmen interessiert, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Es wurde gedreht Vancouver Island, also British Columbia, Westküste. Mhm. Weil ich fand es ganz interessant. Ich war noch nie an der Westküste Kanadas und ich dachte am Anfang, wir wären in Neuseeland, weil da so viel Fahne sind.
Ja, aber ich glaube, da wurde auch The Revenant gedreht und wenn ich jetzt überlege, dann passt das ganz gut so von der Landschaft.
Genau, und es sind, wie gesagt, du siehst Fahne und es ist sehr, sehr grün und sehr viel Wasser und Berge und Schnee sehen wir auch. Also es ist wirklich landschaftlich bezaubernd und auch Kamera fantastisch. Showrunner ist Steven Knight, den kennen wir vor allem aus Peaky Blinders und die Regie hat übernommen Francis Lawrence, den wir zum Beispiel zuletzt auch kennen hier aus Catching Fire und Hunger Games, Mockingjay, etc. Ich zum Beispiel liebe diesen Namen und ihn sehr, weil sein Debüt hat er damals gemacht, Konstantin. Und ich bin ja kein großer Freund von Konstantin insgesamt. Ich finde aber wirklich, ich habe sogar die Blu-ray zu Hause, was ich selten noch habe von Filmen. Ich finde, es ist einer der schönst gedrehtesten Filme ever. Weil die Einstellungen sind crazy und schön. Also für Set-Design-Fetischisten auf jeden Fall etwas. Und ich glaube, das beweist er auch hier in der Serie. Denn ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr euch auch nur ein Stück weit für Set-Design interessiert, ihr müsst die 2 und die 3 noch schauen, weil es ist crazy.
Es wurde auch genug Geld investiert. Da wurden auch angeblich mal 15 Millionen pro Episode verbraten. Ist jetzt gar nicht verbraten im Sinne von umsonst investiert. Denn ich denke mal, darauf kann man sich einigen. Sie hat halt sehr gute und sehr beeindruckende Ausstattung, wunderschöne Bilder, sehr großer Aufwand, der wahrscheinlich damit auch einhergegangen ist. Adam, es gab interessante News, dass auch viele Teile der Crewmitglieder auch selber entweder Sehbeeinträchtigungen haben oder sogar komplett blind sind und wie eine Art Berater halt fungiert haben oder generell Aufgaben am Set übernommen haben, was natürlich auch eine schöne Integration ist von diesen sehbehinderten Menschen. Und auch ein cooler Nebeneffekt irgendwie, den ich so auch gar nicht auf dem Schirm hatte.
Zwei Namen wollte ich noch erwähnen. Hier so die Schamanin des Dorfes, wenn man es so nennen kann, ist Elfrey Woodard. Und die böse Königin aus dem Wasserkraftwerk ist Sylvia Hoeks, eine Holländerin, die wir zum Beispiel auch in Blade Runner, im letzten Blade Runner gesehen haben. Ja. Und Girl in the Spiderweb hieß der so, ich glaube.
Ja.
Interesting. Und ich sag euch... Ja. Also die letzte
das Remake
Verblendung.
Vom Remake
oder genau,
Remake
die von letzte Verblendung. Die letzte Verblendung. So, ja. Und ich kann euch jetzt schon sagen, also beten in dieser Welt ist scheinbar irgendwie entweder zu masturbieren oder generell einen Orgasmus zu empfinden und dabei sozusagen zu einer Art von Gott oder einem Gott zu sprechen. Es ist crazy. Vieles in dieser Welt ist einfach crazy. Und ich glaube, das kommt auch schon im Piloten vor, oder? Ja.
Diese Beet-Szene, ich glaube, müsste in der ersten Folge gewesen sein. Weil ich habe nicht mehr gesehen und ich habe es gesehen und ich fand es auch ziemlich wild. Und,
ich dachte mir, die müssen sich doch totgelacht haben am Set.
Ich habe es gemacht. Und ich hätte es natürlich auch gemacht. Aber vielleicht hätte es auch keiner gesehen am Set, was da wirklich passiert ist. Die Meinungen zu Sie gingen relativ krass auseinander, vor allem in dieser kleinen Runde, wie wir hier sitzen.
Nee. Die Meinung zum Piloten, glaube ich, geht überhaupt nicht auseinander.
Ach so, aber na, ich meine jetzt, ich habe nicht Piloten gemeint, generell. Ach so, okay. Generell. Also ich meine, Adam, du hast nur den Piloten gesehen. Ja. Anna, du hast ein bisschen mehr gesehen. Die drei, die es wahrscheinlich gibt. Ich habe auch nur eine Folge gesehen. Könnt gerne, wer möchte, erstmal seine Eindrücke.
Ich habe da äußern. Ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen, weil es ist so fast überhaupt nicht meins. Also so von gar nichts. Ja. Ich habe es geschaut, weil...
Nicht mal Jason Momoa?
Nee, Jason Momoa mag ich in Aquaman, aber in den meisten anderen Sachen, wo er Hauptrollen spielt, habe ich jetzt festgestellt, mag ich ihn auch gar nicht mal so toll. Ja, ja. Ich weiß nicht, er macht oft das Gleiche. Man kann ja The Rock auch sowas vorwerfen, dass er immer wieder das Gleiche macht, aber ich finde, Momoa kann man das fast noch mehr vorwerfen. Er guckt immer so grimmig rein, er hat immer irgendwie Leder an oder irgendwie Felle und so und dann guckt er grimmig und macht irgendwas.
Hackertanzen
und das fasziniert mich jetzt nicht unbedingt. Und die Welt, so schön sie auch aussieht wie Horizon Zero Dawn, hat mich jetzt nicht so hineingezogen, dass ich da unbedingt weiter dran interessiert bin.
Füge gleich mal mit an. Mir geht's ähnlich. Ich hatte tatsächlich so von der Welt eher sowas wie The 100 im Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin, was jetzt auch kein keine Kritik sein soll. Es hat mich bloß ein bisschen daran erinnert, genauso wie ein bisschen an Britannia, was ja auch so etwas diese Schamanenkultur beleuchtet und da war das eher so in meinem Kopf so ein Mischmasch. Bei Momoa ist es ähnlich, der hat halt eine wahnsinnige physische Präsenz, hat er immer und die kann man sich stellen und das ist auch eine treibende Kraft grundsätzlich, aber war mir dann auch etwas zu wenig und dann muss ich sagen, dass tatsächlich das für mich gefühlt doch ein ziemlicher Genre-Einheitsbrei gewesen ist und die Idee, die ich eigentlich gar nicht schlecht finde, dass es halt eine Welt voller blinder Menschen ist und die sich da halt orientieren müssen, nicht gut umgesetzt ist, für mein Empfinden. Also ich merke, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie können wir diese blinden Menschen sich bewegen lassen in dieser Welt. Man sieht auch gewisse Mechaniken, wie sie sich halt bewegen, ohne ihr Augenlicht, sprich welche Hilfsmittel sie nutzen, das finde ich gut. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, wenn es dann sobald mal in die Action geht oder was passiert, könnte es jede x-beliebige Fantasy-Genre-Serie sein, wo dann einfach wild rumgeklopft wird, bloß halt ein bisschen unkoordinierter, weil halt die weniger sehen können. Ich finde zum Beispiel sowas, wenn man so eine Beeinträchtigung wirklich hat als Teil seiner Serie, denke ich immer so ein bisschen an A Quiet Place zurück, den Film, der hervorragend umgesetzt war und auch sehr sensibel umgesetzt war, das Thema, wenn jemand taubstumm ist und das finde ich zum Beispiel gut getroffen in dem schicken Intro, weil da wird da irgendwie visualisiert, was ein Mensch vielleicht nicht sehen kann, aber hören kann. Aber das fehlt mir dann im Endeffekt in der Serie, dass ich dann wirklich sagen kann, das finde ich interessant, weil Leute, die in irgendwelchen komischen Klüften und irgendwelchen Knüppeln auf andere einschlagen, das habe ich schon oft genug gesehen. Und dafür finde ich das nicht besonders genug. Das war so ein bisschen das, was ich dann mitgenommen habe.
Ihr habt absolut recht, meiner Meinung nach. Denn ihr wisst, ich habe ja auch damals in Hilfe, wo ich natürlich rumgetestet habe, 15 Minuten von dem Piloten auch schon gesehen und dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Ich find's einfach scheiße. Und dann habt ihr mich ja auch gefragt, als ich wiederkam und ich meinte ganz ehrlich, ich fand's grauenhaft. Grauenhaft. Ja. Die Opening Credits sind sehr, sehr schön, aber der Rest ist grauenhaft. Und dann habe ich den Piloten nochmal gesehen und dachte, ihr könnt, das ist nicht euer Ernst. Das Pacing, die Dialoge, das Schauspiel, dieses Overacting, wir sind blind und dann, was ich ja sowieso auch nicht mag, wenn Leute immer so dicht sprechen, da kriege ich ja immer schon so leichte, also ich meine, ich bin ja wirklich jemand, der auch gerne mit Leuten spricht, aber bloß nicht so dicht, gerade mit Fremden. Und da waren so viele Sachen drin, das ganze Pacing, die Brücke am Ende im Piloten, das war alles verrückt. Du hattest auch überhaupt keinen, die Charaktere wurden auch gar nicht richtig vorgeführt, dass ich auch irgendwas nur empfunden habe. Ob die jetzt da fliehen vom Berg oder nicht, war mir so scheißegal. Ja. Es war, finde ich, kein gut geplotteter Pilot.
Muss man jetzt ganz bin ich sehr gespannt, wo jetzt Hannah die Kurve kriegt, weil sie hat gesagt, sie wird hier sie ein bisschen.
Und ich werde die Kurve kriegen und deswegen möchte ich euch auch aus dem, ich würde euch wirklich zu 100% folgen und sogar noch schlimmer. Also ich fand ihn, glaube ich, noch viel schlimmer als ihr.
Würdest du uns blind folgen?
Ja. Jesus. Ja, kann man aber nicht so dicht.
Das nicht. Denn dann gleich ein Hacker.
Denn wie gesagt, ihr wisst, ich habe am Wochenende gedacht, okay, jetzt schaue ich auch alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also habe ich dann die zweite Folge von C angemacht und ich muss sagen, schon der Anfang der zweiten Folge war komplett anders. Es kam mir wirklich vor, wie damals noch diese Piloten, weißt du, die bestellt würden und dann irgendwie 6 Monate später erst irgendwie die Staffel bestellt wird. So kam er mir fast vor, weil gerade vom Plotting her, auf einmal war es super interesting. Die Charaktere waren interessant, selbst die Kampfszenen fand ich sehr viel interessanter. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die dritte Folge ist sogar noch interessanter, sogar super interessant. Denn, das muss ich vorweg sagen, es wird Gott sei Dank, werden nur Zeitsprünge gemacht. Wir sind am Ende von Folge 3 sind wir 20 Jahre später.
Das hatte ich aber auch mitbekommen, weil sie irgendwie die Kinder, an dem Beispiel der Kinder wollten sie gleich zeigen, dass die halt dann.
Das hatte ich auch halt, so als Frage
halt,
im Hinterkopf.
Wenn du halt 8 Folgen lang kleine Babys hast, die sehen können, ist ja super uninteressant. Die können ja nichts machen. Die chillen ja die ganze Zeit und schlafen einen halben Tag. Also du brauchst ja dann irgendwie Kinder, die das wahrnehmen können, dass sie sehen können im Vergleich zu ihren Erwachsenen, die es nicht können.
Und es ist auch wieder anfangs halt total merkwürdig, weil das wird dir so, es wird so reingedrückt. Ich finde auch das Altern, sage ich mal, von Momoa und seiner blinden Frau da auch nicht sonderlich gut gelungen, aber da kann
selbst hat er wenigstens graue Strähnen oder
sowas? Er hat auch graue Strähnen.
Natürlich hat er die.
Das war's aber auch. Aber man muss wirklich dazu sagen, es ist nachher so unfassbar spannend, vor allem, was ich ja wirklich liebe, ist hier die Crazy Königin in diesem Wasserkraftwerk. Es ist sowas von faszinierend und gerade das, was ihr auch bemängelt habt, was ich auch bemängelt habe, was das Leben in dieser Welt der Blinden ist, mit den ganzen, was sie benutzen, also Geräusche, wie sie die benutzen, wie sie miteinander kommunizieren, wenn sie sich nicht sehen, wie sie hier Briefe schreiben, diese Knoten, was du da reinknoten kannst in die Knoten. Interesting. Und ich sage euch wirklich, und ich würde jedem da draußen sagen, der den Piloten scheiße fand, genau wie ich, schaut weiter. Ich glaube, ganz ehrlich, ihr werdet zumindest ein Stück weit eure Meinung ändern. Adam, du, der diese ganze Welt nicht mag, und ich weiß, dass du solche, sag ich mal, Genres, ist nicht so ganz dein Ding. Vielleicht nicht. Da würde ich sagen, bei dir, okay, who cares. Mal lass es. Bei Felix würde ich aber sagen,
hier ist nicht Hopfen und Malz verloren.
Aber du weißt, was ich meine. Ich meine das wirklich auch positiv. Es gibt ja auch Genres, die ich einfach absolut hasse und auch nie gucken werde. Aber bei Felix, ich glaube gerade, du wirst, da ist so viel Detailreichtum noch drin, so viele Set-Designs, gerade in Folge 3. Da ist auch noch eine Action-Szene drin. Also die Leute, die noch mehr Action wollten und bessere Action als diese erste Action-Szene, ihr werdet sie sehen nachher. Und super brutal.
Im Gegensatz zu den Charakteren.
Nein, und super brutal. Ich dachte mir auch so im Nachhinein, das fand ich zum Beispiel auch was Positives. Du siehst ja, wenn du jede Folge anklickst, egal ob App oder Browser oder whatever, siehst du das FSK.
Ich weiß auch, welche Szene du meinst, aber bei der habe ich jetzt schon ein Problem, weil ich habe dazu eine Kritik gelesen. Ich glaube, es geht um ein Schwert, mit dem jemand getötet wird.
Auf war mir sehr zu brutal.
Kreative ich habe weggeguckt. Ich muss nicht sagen, was passiert, aber man stellt sich vor, jemand statuiert ein Exempel an jemand anderem auf sehr brutale Art und Weise. Wie effektiv ist es in einer Welt, wo niemand das Exempel sehen kann?
Na, einer kann es schon sehen.
Ja, genau, aber grundsätzlich willst du natürlich, also so eine Szene ist ja oft drin, um einen Charakter zu zeigen, wie gnadenlos er ist, wie rigoros er auch ist in seinen Entscheidungen, dass er dazu steht. Aber die kann ja, in der Welt der Blinden ist das ja nur schwer dann wahrzunehmen. Die müssen ja dann, also verstehst du mein Problem so ein bisschen?
Aber Jason Momoa macht das doch nur für dich als Zuschauer.
Das ist ja das Problem. Macht das für mich oder macht das, damit die Welt Sinn ergibt? Oder ist es im Endeffekt dann nur ein Gimmick?
Aber das ist wirklich who cares? Mhm. Weil es geht sozusagen, soll ja nur bewiesen werden, dass er, was er für eine Art von Vergangenheit hat und was er für ein Kämpfer ist. Mhm. Und dass das jetzt so brutal ist, da denke ich ja, es interessiert mich nicht. Diese krassen, brutalen Szenen interessieren mich nicht. Ich fand auch die erste Kampfszene im Piloten auch blöd. Du sagst dann ja auch, was ich wirklich auch nicht mag, das ist ja auch so ein Stilmittel, was auch gerne in Games benutzt wird. Ich mag es auch in Games nicht, wenn die Blutspritzer so auf die Kamera gehen.
Da habe ich gedacht, dass das, glaube ich, ich war mir gar nicht sicher, ob das beabsichtigt war. Da war ich so ein bisschen irritiert, ob sie das am Ende gemerkt haben, hey cool, wir haben da zwei Tropfen Blut auf der Linse, lass mal. Ja, ist mir auch aufgefallen.
Aber ich sage wirklich auch Felix, ich würde sogar sagen, ich glaube, Es auf jeden Fall, es wird interessanter, glaubt mir.
Ich bin ja jemand, der für ein gutes Worldbuilding immer zu haben ist, aber das Problem ist halt wirklich zum einen das Zeitmanagement, so als jemand, der relativ viele Serien guckt und dann halt wirklich das wieder gut zu machen, was ich jetzt nach dieser ersten Folge mitgenommen habe. Ich habe es im Vorgespräch gesagt, ich habe die über 3 Tage in 20-Minuten-Abschnitten gesehen, weil ich habe einfach zwischendurch mal abgebrochen, weil es hat mir leider nicht viel gegeben und ich war dann eher frustriert und dann eher beim stöhnenden Mario gewesen, den wir schon erwähnt haben. Aber ja, vielleicht, wenn irgendwann mal, das Problem ist, ich sage immer, wenn irgendwann mal, ich habe so viele andere Sachen, die mich dann eher reizen, von daher eher nein, auch bei mir, dass ich da nicht weiter gucken werde.
Aber deswegen, das hat mich nämlich gewundert, weil ich hatte auch sehr viele Kritiken gelesen, auch von verschiedensten Leuten. Mhm. Und ich fand krass, wie sehr das auseinanderging. Mhm. Also unser Gedanke des Piloten, ich glaube, das ist eindeutig, dass wir den alle nicht gut fanden. Und dann aber auf einmal hatte ich auch so Kritiken auf einmal gelesen von Leuten, die ich auch wirklich respektiere in deren Meinung, die dann auch was Positives sahen. Und die hatten halt alle Folge 2 und 3 gesehen. Mhm. Und ich dachte dann so, okay, vielleicht sollte man vielleicht auch. Und also ich kann es jedem, der mit der Welt wenig Probleme hat und vielleicht mehr Interesse hat an Worldbuilding und einer krassen Produktion und auch einer interessanten Welt, schaut mal weiter.
Okay, wir überziehen heute ein bisschen. Wir haben nämlich noch eine weitere Serie auf dem Plan und dann sind wir aber auch durch mit den prominentesten Eigenproduktionen von Apple TV Plus. Und zwar sprechen wir jetzt nochmal kurz ein wenig über For All Mankind, eine neue Sci-Fi Alternate History Serie von Ronald D. Moore, wo Hannah ein bisschen mit den Ohren schlackert. Wir kennen ihn von Battlestar Galactica und auch von vielen Star Trek Serien. Ne,
Outlander auch.
Ne, Outlander natürlich, richtig, hat er auch mit geschaffen. Matt Wolpert ist noch involviert und Ben Nedivi ist tatsächlich auch wieder eine sehr gute besetzte Apple-Serie, also oder sehr gut besetzte Apple-Serie mit bekannten Namen wie, hier habe ich sie, Joel Kinnaman, Jodie Belfour, Rand Schmidt, Chris Bauer, Colm Feore, also da gibt es so ein paar, die ihr genau überall mal gesehen habt wahrscheinlich, wenn ihr Serien schaut und so bekannte Gesichter. Und im Endeffekt ist die Prämisse relativ simpel, aber ich finde sie durchaus effektiv. Und zwar geht es einfach um die Frage, was wäre, wenn nicht die USA den ersten Mann auf den Mond buxiert hätte, sondern die Sowjetunion. Und dementsprechend ist das Space Race in den 60er Jahren in den USA voll am Laufen, Ende der 60er, und es entbrennt ein wilder Konkurrenzkampf mit der Sowjetunion um die fast schon sogar Besiedlung des Weltraums, denn klar, Mann auf dem Mond oder eine Frau auf dem Mond ist cool, aber wie wär's denn mit einer Basis da, von der man aus, keine Ahnung, militärische Aktionen planen kann? Wir sehen dann so ein bisschen die Astronauten von der NASA, die eine Rolle spielen, die Frauen der Astronauten, die ersten weiblichen Astronauten, die Leute, die hinter der NASA stecken, Politiker, also es ist so ein Gesamtbild all dieser Menschen in den USA, zumindest da in diesem Bereich der NASA, die irgendwie versuchen, dieses Rennen um das Weltall für sich zu entscheiden. Ich sag's schon mal vorab, für mich der spannendste Neustart oder die spannendste Serie von Apple TV Plus, fand ich durchaus am interessantesten. Wie ging's euch? Ich fange gerne wieder bei Adam an, das ist jetzt so ein bisschen der Kreislauf, habe ich den Eindruck. Adam, wie war dein erster Eindruck von For All Mankind?
Ich glaube, ich bin da ein bisschen bei dir. Ich bin für alternativ geschichtliche Geschichten tatsächlich zu haben und es ist auch noch im Sweet Spot 60er Jahre tatsächlich, also bisschen retro, aber nicht zu weit retro. Und ich finde so all diese kleinen Abzweigungen sehr faszinierend. Also alleine schon, wie die Mondlandung gezeigt wird und was die Russen da sagen als erstes Statement. Solche Gedankenspiele finde ich super spannend. Wie dann die USA reagieren und ihre Leute trotzdem hochschicken und vielleicht auch ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, als man vielleicht denken könnte. Das alles fand ich spannend. Und insgesamt, was es mit dem Land und der Kultur und der Politik an sich macht, hat mir im Piloten alles super gut gefallen. Und deswegen finde ich es, für mich ist es auch auf jeden Fall das spannendste Projekt, was ich wahrscheinlich auch weiter verfolgen
will. Wie viel habt ihr geschaut?
Ich habe nur eins geschaut bisher, aber einfach aus Zeitgründen.
Die 3, die verfügbar sind. Weil für mich halt wirklich das, wo ich sage, guck an, schauen wir mal, was hingeht.
Vielleicht noch kurz meine Meinung zum Piloten.
Natürlich.
Also ich gebe euch recht, dass ich diese Kleinigkeiten, ich fand es auch toll, wie sie es gemacht haben mit Nixon mit den, und Kennedy, mit den Durchsagen, dass sie die Originaltranskripte ja teilweise wieder benutzt haben.
Fotografien
so ein bisschen,
und Aufnahmen, genau.
Also ich finde gerade für, ein bisschen geschichtlich oder Politikinteressierte gab es da sehr viel zu holen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich den Piloten echt auch teilweise ganz schön öde fand. Ich fand, er war vom Pacing her manchmal echt öde. Ja. Und ich hatte die meisten Probleme, und ich habe sie immer noch, mit der Rolle von Joel Kinnaman. Ich mag ihn wirklich gern. Ich finde auch jetzt, wo er so ein bisschen aufgepumpt ist nach wie heißt es?
Alter Carbon.
Hübscher Dude, muss man ihm lassen. Gerade diese kurzärmigen Hemden, die ja sonst niemanden stehen ihm wirklich hervorragend.
Die Mucki ist ja mitgenommen zu Hannah, wenn ich mich recht erinnere. Zwischendurch war ja noch eine Amazon-Serie zu sehen.
Die Rolle, aber ganz ehrlich, ich finde jeden Charakter, jeden, egal wen, jeden Astronauten, jeden Chef, der da rumläuft, finde ich interessanter als seine Rolle. Ich frage mich ganz ehrlich, Pupi da irgendwie in der Bar rumzusitzen und Bier zu trinken oder Crazy Town Auto zu fahren und irgendwie Leute in Gefahr zu bringen und dann betrunken nach Hause zu fahren. Ich finde wirklich seine Rolle, ich verstehe nicht, was diese Rolle mir zeigen will, weil jeder und jede andere Person ist interessanter.
Da kriegt man schon fast Angst, dass das unser Hauptcharakter wird, irgendwie nach der ersten Folge, weil man möchte mit denen nicht zu gern, also da gibt es zu viele andere spannende Figuren um ihn herum, als dass man mit ihm die ganze Zeit verbringt. Umso besser ist es, das können wir ja vorwegnehmen, dass er im Endeffekt dann auch mehr ein Zahnrad von vielen ist in diesem Uhrwerk und das ist erstmal beruhigend.
Ja, war wirklich die erste im Piloten, glaube ich, viermal verschränkt er seine Arme, lehnt sich irgendwo an, selbst wenn er im Bett liegt, hat er die Arme verschränkt, falls euch aufgefallen ist. Es ist echt, frag mich, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat dieses Pacing und diese Fokussierung auf ihn im Piloten, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Du hättest einfach weglassen können.
Bisschen zu sauer, aber da wollten sie wahrscheinlich wirklich die menschgewordene Enttäuschung über sich selbst, über dieses Verlieren im Kampf gegen die Sowjetunion, wenn es um die Mondlandung geht, wollen sie wahrscheinlich mit ihm krass überstrapaziert darstellen. Ist bei uns angekommen. Ne?
Wir sind ja auch nicht doof. Aber hat es funktioniert
bei euch? Mir war es ja bewusst. Also ich hätte gar nicht so einen krassen Trauerkloß gebraucht. Ja, es ist einfach so. Das haben sie damit halt krass natürlich transportieren wollen. Aber für einige war es vielleicht notwendig. Bei mir war es nicht wirklich notwendig. Aber da gebe ich dir auch recht. Also da war ich dann auch etwas beruhigt, dass es in den weiteren Folgen dann sich ein bisschen auf anderen Schultern verteilt hat, wo ich jetzt aber zu so einer kleinen Sorge von mir kommt und zwar kommen möchte, und zwar, dass es so viele Figuren gibt und so viele auch interessante Figuren, womit man sich auch ein bisschen überheben könnte als Serienschöpfer oder als Drehbuchautor, denn ich denke mir dann so, ich möchte gerne mehr Zeit mit der Figur verbringen oder mit der und so viele, wie wollt ihr das gut verteilen von der Laufzeit? Also greifen wir mal ein bisschen vorweg. In der dritten Episode geht es um weibliche Astronauten, wie sie ausgebildet werden und das passiert relativ schnell. Und in dieser Episode steckt eigentlich eine ganz eigene Serie für sich. Du könntest rein theoretisch 10 Episoden allein über so ein Programm schreiben. Ich habe mich so ein bisschen an The Astronaut Wives Club erinnert gefühlt. Das war auch so eine, ich glaube, fast eine ABC-Serie gewesen vor ein paar Jahren.
Sehr gut, kann ich jedem nur empfehlen.
Super cool, sehr schön, auch gut besetzt. Hier Dings war dabei die
Strahovski,
genau.
Garcia.
Richtig, und das war echt cool und sowas sehe ich halt ganz oft jetzt in Form and Kind. Ich sage, okay, jetzt gibt es so eine Geschichte über ein Migrantenmädchen, die halt irgendwie aus Mexiko in den schwierigen Weg an die USA angetreten ist. Dann gibt es unsere Astronauten, die ein bisschen rumtrauern, aber irgendwie auch allen beweisen wollen, dass sie was drauf haben. Dann gibt es die Machenschaften der NASA. Es gibt den Werner von Braun, den ehemaligen deutschen Raketen- oder den deutschen Raketenwissenschaftler, der zu USA dann übergelaufen ist. Und du siehst überall diese Möglichkeiten. Denkst du, wie wollt ihr das bitte hinbekommen, dass das irgendwie alles nachher gut zusammenpasst oder zufriedenstellend ist und nicht irgendwie unsere Erwartungen enttäuscht? Also vielleicht ist das auch ein bisschen zu weit gedacht schon, aber das war so ein bisschen Überlegung, die ich hatte.
Ich gebe dir absolut recht. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mich hatten sie, weil ich finde zum Beispiel die, du hattest es angedeutet, glaube ich, Adam, die Cliffhanger sind sehr gut. Mhm. Also der Cliffhanger der ersten Folge ist ja, glaube ich, nehme nichts vorweg, ist dann, sie landen nachher auf dem Mond, aber kommen sie noch zurück, weil das natürlich dann Probleme
gibt. Vorher gibt es Drama.
Ja. Genau, und ich dachte mir so, oh shit, das ist ja klar, ist die Landung auch ein Stück weit anders verlaufen, als sie damals von Apollo 11, ist es glaube ich, I don't know, geworden ist. Zweite Folge endet damit, dass die Russen nicht nur die Ersten waren, sondern das zweite Bildmaterial, was sie schicken vom Mond, ist eine fucking Frau. Und da natürlich fand ich nämlich sehr interessant, wie jetzt also alternative Geschichte, wie dann die Reaktion ist. Und du hattest es schon erwähnt, Astronauts Wives Club hieß es, glaube ich, die Serie. Da ging es ja nur ums Mercury Project. Ne? Und in diesem Mercury Project, das ist eine wahre Geschichte, weil ich wieder schon so meine Lieblingsdudes auf Twitter gesehen habe, die meinten, sie fanden es ja so scheiße, dass da unbedingt eine Mathematikerin in der Kontrollzentrale. Du kannst eine ganze Biografie lesen, du kannst Bücher lesen, du kannst, also wirklich, das ist wirklich so gewesen. Und natürlich kann ich verstehen, dass wir alle so ein bisschen, muss jetzt die Frau den Fehler entdecken und so. Klar, es ist auch ein bisschen gepusht. Aber das gab es wirklich. Nur weil wir es damals noch nie thematisiert haben, heißt es nicht, dass wir es heute nicht thematisieren müssen, wenn es de facto auch passiert ist. Und deswegen fand ich das nämlich sehr, sehr schön, dass wir einfach gesagt haben, okay, Nixons Women, ich glaube Nixons Frauen, so heißt die ganze Folge, ist die komplette Fokussierung nur auf diesen Ausbildungsteil. Und am Anfang dachte ich auch so, oh shit, geht das jetzt in die Richtung? Ich muss aber sagen, ich fand es geil. Also dieser selbst das Pathetische, wo du irgendwann so Frauendemonstrationen siehst auf der ganzen Welt, die sich jetzt freuen, dass eine Frau, dass die Russen eine Frau ins All geschickt haben, es hat bei mir funktioniert. Ich kann es nicht verhehlen. Ich guckte das und ich hatte Tränen in den Augen.
Ja, ja, dazu ja.
Und ich mache mir auch Sorgen, genau. Ja. Aber noch geht es bei
ja,
mir.
Ja, ja, ja. Anderer Aspekt, Adam, ist natürlich auch dieser klassische ideologische Grabenkampf zwischen der USA und der Sowjetunion, ist natürlich dann auch ein bisschen gefärbt. Wir sehen da vor allem halt die eine Seite. Und ich habe mir immer so gedacht, wenn es um Raumfahrt geht, müssten wir doch eigentlich ganzheitlich denken, als ein Erdball, der versucht, gemeinsam den Weltraum zu erforschen. Aber hier ist es natürlich auch ein Wettrüsten und ein Aspekt des Kalten Krieges. Hast du da so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht dann so ein bisschen zu amerikanisch ist? Weißt du, was ich meine? Dass sie halt das so ein bisschen überstrapazieren? Oder denkst du, sie könnten da eine gute Balance finden? Weil sie zeigen ja eigentlich bisher die Russen als, oder die Sowjets als überlegen. Also sind ja immer einen Schritt voraus ihren amerikanischen Konkurrenten gegenüber.
Ich kann das gar nicht so einschätzen. Aber ich habe ja nur den Piloten gesehen. Ja. Bisher war es auf jeden Fall doch viel amerikanischer als russischer.
Ja, ja, ja.
Es gab ja Stimmen, und das dachte ich auch ehrlich gesagt, dass wir so ein bisschen so diese Strategie verfolgen wie bei The Americans, dass du fast so ein bisschen auf die russische Seite siehst.
Ich glaube, es gibt irgendwann eine russische Fokus.
Ich hoffe es auch, weil ganz ehrlich,
bei Americans fand ich das gerade spannend, beide Seiten zu sehen. Gut, es ist natürlich bei dieser Spionage oder krassen Spionage vielleicht auch einfacher möglich als bei All Mankind. Im Nachhinein bin ich auch dankbar, weil wie du schon sagst, Felix, es sind einfach fucking zu viele Charaktere gerade.
Das ist das Problem. Ich möchte es gerne sehen, aber das Ding ist, sie haben irgendwas vor mit den mexikanischen Mädchen, sie werden vielleicht noch so eine Gimmick-Episode machen.
Das hat
machen.
Mich zum Beispiel interessiert, ob das damals schon wirklich ein Ding war, dass du mit einem Kojoten über die Grenze gegangen bist oder nicht. Und was das damit auf sich hat insgesamt. Ich weiß ja nicht, wie es mit den Zeitsprüngen hier aussieht. Du hast gesagt, bei Sea gab es Zeitsprünge, ob es hier vielleicht
wir auch... Wir sind jetzt, glaube ich, Ende Mercury und es ist dann 2 Jahre später. Ich glaube, 72 sind wir jetzt, oder? 71, 72? Nach Folge 2. Folge 3.
Ungefähr so. Also es wird schon... Okay. Es werden Sprünge gemacht, aber nicht so große. Und manchmal ärgert man sich, dass ein Sprung gemacht wird. Da wäre ich jetzt gerne gerade geblieben eigentlich. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu ihm. Und so, naja, der ist jetzt nicht so spannend. Und dann, also ich verstehe das Bedürfnis der drei Serienschöpfer zu sagen, wir möchten so viel wie möglich abgrasen und jedem seine Chance geben zu glänzen. Aber das kann natürlich auch ein Fehler sein, wenn man sich dann nicht gut fokussiert und dann vielleicht das Ziel aus den Augen verliert. Mhm. Also deswegen finde ich es auch spannend und ich werde es weiter verfolgen. Und es ist auch die Serie, die ich am ehesten jetzt natürlich auch weiter gucken werde von Apple TV Plus.
Ja, geht mir eigentlich auch so. Ja. Also ich habe wirklich nur aus Zeitgründen, glaube ich, bisher nicht weitergeguckt. Und das, was ihr jetzt gerade gesagt habt mit den Astronautinnen, finde ich auch ziemlich spannend. Also ich hatte auch so mini Mad Men Vibes.
Ja,
so ein bisschen. Sie rauchen ja auch alle schön, ne?
Das stimmt, der Stil ist da.
Musik übrigens auch schön, Opening Credits war ich nicht so angetan. Sie sehen toll aus, aber hat mich jetzt nicht umgehauen.
Als wären die bei Star Trek irgendwie runtergefallen irgendwo und die nehmen wir für Ormen keinen.
Da hätte ich wirklich gerne einen Skip-Button gehabt. Also Sea zum Beispiel habe ich mir jedes Mal angeschaut, weil ich die so schön fand, aber bei For All Mankind habe ich wirklich dann auch
Das gespult. Ist auch irgendwie komisch irgendwie orchestriert, denn erst haben wir so wie so einen Cold Open, dann kommt der Titel und dann kommt erst das Intro bei For All Mankind. Das ist so ein bisschen
anders. Und wir haben ja auch ganz merkwürdig bei Morning Show zum Beispiel Previously On, wo ich denke, warum?
Ja gut, wenn jetzt wöchentlich die Ausstrahlung kommt, ist es vielleicht interessant.
Ja, aber dann mach sie doch ab Folge 4.
Ja, weil ich gerade 1 und 2, wer weiß, dann sag, komm, wir machen das einfach, schneiden das kurz zusammen. Also würde ich sagen, können wir auch einen Haken hinter For All Mankind machen. Ihr habt es gehört, das würden wahrscheinlich alle drei am ehesten uneingeschränkt empfehlen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob am ehesten... Aber auf jeden Fall weiter schauen.
Also, dass wir zu dritt sagen würden, darauf können wir uns einigen, das fanden wir eigentlich alle ganz gut. Und da würden wir sagen, schaut da mal rein. Bei den anderen habt ihr es ja gehört, da geht es ein bisschen auseinander. Da spielen verschiedene Interessen, verschiedene Vorlieben natürlich eine große Rolle. So ist es halt immer. Deswegen ist es auch interessant, mal so einen Podcast zu machen. Denn wir haben es ja bereits erwähnt, Apple hat eine ziemlich komische, bunte Palette an Serien bereitgestellt. Und wie willst du da auch drei Leute finden, die alles dann gleich gut finden, wenn das auch in so verschiedene Richtungen geht? Und wenn wir da am Anfang wären, was will Apple TV sein, inhaltlich, was wollen sie uns zeigen? Ist es wirklich dann nur so ein Mittel, um mit Stars zu zeigen, hey, guck, wir haben jetzt hier ein cooles Apple-Bahn, ihr könnt bei uns alle anderen Sachen auch sehen, aber wir haben auch ein paar Eigenproduktionen mit coolen Namen. Oder haben sie wirklich größere Pläne und wollen High-Quality-Serien abliefern? Wir werden es sehen. Ich bin so halb ein bisschen schlauer, aber ich weiß es immer noch nicht so richtig einzuschätzen.
Was ich interessant fand jetzt bei dem ersten Wurf, ich glaube, ich war ja noch mit am positivsten jetzt, würde ich sagen, im Fazit. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde doch interessant, dass von diesen vier teuersten Produktionen oder die Premium-Produktionen, die sie rausbringen, alle vier möchte ich weitersehen. Und das finde ich erstaunlich. Also klar, da ist jetzt mein Geschmack auch, glaube ich, Sci-Fi, Frauen, Coming of Age und Crazy Town Fantasy oder was auch immer, Sci-Fi, oder was ist es, Apokalypse, bin ich, glaube ich, auch sehr gut getroffen, sage ich mal. Im Endeffekt, was mich nur wundert, ist, dass wir, ich glaube, das haben wir ja auch deutlich gemacht, bis auf Dickinson, finde ich, sind alle Piloten merkwürdig. Und speziell die Piloten finde ich, entweder das bisschen, sage ich mal, öde und Kinnaman-Fokussierung bei For All Mankind, der komplette Craziness im Plotting von C und auch Morning Show, was ein bisschen all over the place ist.
Wischiwaschi, ungeschickt.
Genau. Fand ich, wundert mich, dass du ja wirklich, du hast ja wirklich gute Leute da hinter der Kamera und im Writer's Room und was auch immer, dass das so, ich fand, es waren nicht die besten Piloten, muss aber ich ganz
sagen. Müsstest du nicht gerade dann?
Die Kunst der Pilot-Episode ist eigentlich eben sehr wichtig.
Nee, und deswegen sage ich das ja auch und es wundert mich so, dass wirklich der Pilot war, ich meine, jeder, der den Piloten von C sieht, sieht, dass das einfach vom Plot, es ist crazy. Es funktioniert nicht.
Und dann gehen sie davon aus, dass wir uns automatisch noch die anderen beiden Episoden angucken, glaube ich, um dann zu sagen, ja, aber nach der zweiten und die dritte, wenn ihr die gesehen habt, dann...
Bei 500 Segeln doch nicht. Also ich meine, sind wir mal ehrlich.
Und das
ehrlich.
Ist wieder diese alte bisschen, finde ich, Arroganz und Überheblichkeit von Apple TV, die immer denken, so, wir sind doch Apple TV. Natürlich gucken wir die ersten drei Folgen. Und da muss ich sagen, dann habt ihr aber den Schuss der heutigen Zeit nicht mehr gehört im Streamingdienst, gerade was die Technik angeht, auf der wir schon genug rumgeritten sind. Und wie gesagt, das ist natürlich, ne, was war das? Sean Penn spielt doch mit. Ja, who cares, ne, heutzutage. Das war doch dieser schöne Spruch von The First, ne, wo es hieß, The First wird auf jeden Fall ein Erfolg, weil Sean Penn
spielt
doch mit.
Schaut euch den Bizeps von Jason Momoa an.
Er hat frische Fälle mitgebracht.
Nee, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also im Endeffekt, mein Fazit ist, ich finde alle vier Serien interessant und alle vier Serien möchte ich sehen und das finde ich erstaunlich, bei auch mir, die sehr viele Serien guckt und sehr viel Konsum dann natürlich diesbezüglich betreibt. Die Herangehensweise des Ganzen und gerade was die Pilotkonzeptionierung angeht, nicht gut.
Ja. Ja, ich bin da bei dir. Potenzial ist da und ich fand auch die eigentlichen Prämissen, die sie überall gewählt haben, nicht uninteressant. Aber bei mir ist halt doch ein bisschen mehr das Raster gefallen, aus bereits erwähnten Gründen. Das Interesse an dem Genre ist vielleicht nicht so gegeben oder es ist mir zu konfus und meine Zeit ist mir dann halt dann doch leider zu kostbar, dass ich sage, ich habe noch andere Sachen auf der Liste. Wir alle haben diesen Pile of Shame, wie er in der Folge genannt wird, was man so mittlerweile versucht abzuarbeiten, wobei das auch eigentlich der falsche Weg ist. Man sollte ja immer das gucken, wo man gerade Lust hat. Und da war halt jetzt bei den Episoden die Lust bei zwei Titeln eher weniger gegeben und bei zwei etwas mehr und deswegen bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Genauso wie wir gespannt sein können, was Apple sonst noch bringen wird. Es wird demnächst noch eine M. Night Shyamalan-Serie kommt, The Servant. Dann gibt es noch einen kleinen Thriller, Truth Be Told, mit Octavia Spencer und Aaron Paul. Die kommen jetzt noch, ich glaube, das ist einer Ende November. Truth Be Told müsste Anfang Dezember sein, am 6.12. oder so. Und dann gibt es immer wieder News. Neue Leute werden gecastet, ein paar Sachen wurden auch schon abgesetzt. Eine Richard Gere-Serie, glaube ich, Bastards oder wie die hieß, wird nicht mehr kommen.
Spielberg kommt noch,
Abrams kommt noch. Also da hat Apple noch etwas, ein bisschen was im Köcher, weil sie dem jetzt ausfahren werden und wir werden dann mal schauen, ob das taugt oder nicht taugt.
Ja, also ich werde natürlich jetzt, weil ich keinen Bock habe, jetzt noch zwei Monate zu zahlen, werde ich natürlich, ich glaube, es ist ja auch recht klar, ich meine, es dauert jetzt noch 5 bis 7 Wochen, ne, bis die Staffeln durch sind, 7 Wochen. 5 bei
ungefähr,
C, ne?
Ja.
Also sprich, ich werde dann im Dezember irgendwann wieder...
Ich glaube, zu Weihnachten.
Genau.
So ein bisschen. Weihnachten,
das ist perfekt.
Neujahr irgendwie, die Drehe dürften eigentlich alle so zu Ende gehen.
Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, und diese Diskussion führen wir ja auch eigentlich täglich, 5 Euro für diese 4 Serien bin ich durchaus bereit zu zahlen. Hm. Also für mich ist 5 Euro für 4 Serien, wenn ich zurückdenke, was ich früher bezahlt habe für Serien, nicht übermäßig. Klar, viel muss ich das leisten können, aber ich bin, sage ich mal, ich persönlich bin bereit, 5 Euro zu zahlen für diese 4. Aber ich warte dann natürlich, bis alle da sind komplett und dann zu Weihnachten, du hast absolut recht. Ne? Witcher plus die Weihnachtsserien plus Star Wars im Kino, dann bin ich, glaube ich, ganz gut bedient in meinem Konsum. Aber so werde ich es machen. Ich glaube nicht, dass ich für 5 Euro jetzt wöchentlich immer an einem Freitag, fand ich auch interessant in der Kommunikation. Mhm. Wusstet ihr das? Es wurde gar nicht verkündet, wann.
Das ist halt jetzt das Modell, was sich durchgesetzt hat.
Genau, aber es ist so ein bisschen, ne? Ich hätte ja auch, nicht alle Serien würde ich ja nicht alle Freitag rausballern.
Ich würde es auch über die Woche verteilen, dass du halt jede Woche irgendwie vielleicht so ein bisschen jeden Tag was anderes bieten kannst.
Die denken halt, dass du am Wochenende Serien guckst, glaube ich, die Streaming-Anbieter. Deswegen machen sie es am Freitag alle.
Ja, aber also findet ihr es nicht? Also ich hätte schon dann eher, ich weiß nicht, für einen kein Dienstag, ich weiß nicht, ich hätte es ein bisschen...
Vielleicht haben sie Angst, dass es dann wirklich im Wust der Woche untergeht und wenn du am Wochenende dann wirklich Zeit hast, weil wir können ja immer nicht, wir können nicht von uns auf andere schließen, wir können ja, ja, sind ja mit uns... Bei uns ist der Serien ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, ist ja einfach so. Und dann vielleicht der Otto Normalverbraucher, der hatte wirklich nur Samstag seine 3 Stunden und guckt, was war am Freitag. Ach, eine neue Folge für All Mankind, schaue ich.
Aber du hast doch selber gesagt, Apple will ja die Leute in ihrem Hub behalten. Sprich, es wäre ja eigentlich besser, wenn du täglich reingehst und dann, weißt du, vielleicht per Zufall noch gerade, ich weiß nicht, Avengers kaufst oder, ich habe keine Ahnung, Starsplay abonnierst, ne? Also dieser Fallout, der da noch mit passiert. Aber interesting. Ja. Also wie gesagt, die Leute, die vielleicht jetzt ein neues iPad haben oder was auch immer, ihr schaut dann Freitag die neuen Folgen, auch interessant.
Oder in der Woche, ihr seid ja nur da ab Freitag, ihr könnt es ja machen, wann ihr wollt, das stimmt schon, ja. Ja, also Hannah hat schon gesagt, sie wäre dann bereit, den Preis zu entrichten, Adam, wenn dann alles da ist und du natürlich auch dann eine Anzahl Episoden hast. Bei dir, du bist doch eher etwas...
Die müssen mich erstmal technisch irgendwie ins Boot holen, damit ich da überhaupt weiterschauen kann, außerhalb der Screener, würde ich sagen. Und dann sehen wir weiter, würde ich sagen.
Okay, ja, ich bin da irgendwo zwischen euch, technisch natürlich wichtig, aber auch bei mir ist halt das Interesse bisher noch nicht so da, deswegen wäre ich da noch etwas vorsichtig und habt glücklicherweise den Zugang, und wir haben den Zugang über die Screener, wenn irgendwas kommt, deswegen...
Ich wollte gerade fragen, wärst du denn bereit, 5 € zu zahlen, um wöchentlich für All Mankind weiterzuschauen?
Ich möchte es sehr gerne weiter sehen, aber das ist ja nur eine Serie. Mhm. Ich könnte tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich könnte auf Dickinson verzichten, glaube ich. Mhm. Das heißt, es wäre nur eine Serie, die ich gerne weitersehen würde und 5 €, nee, da muss ich dann, das ist einfach nicht wirtschaftlich. Das musst du als Mensch, der einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, glaube ich, nachvollziehen können, oder? Ey,
du zahlst 3 € für Veronica Mars, ne? Ja. Also nur pro Folge, ne? Also klar, ist halt die Frage, ob es dir wert ist. Bist du bereit, 1 €, weiß nicht, 15 zu zahlen oder 35 für eine Folge für All Mankind heutzutage? Mhm. Und da kann ich verstehen, wenn du sagst nein.
Ich glaube nicht. Dafür ist es dann doch nicht, ist gut, aber nicht so gut, dass ich da bereit wäre, das zu entrichten. Und mir fehlt auch das Apple-Gerät dafür. Das brauche ich ja nicht, ich könnte ja dann irgendwie, aber da haben wir wieder technisch, da beißt sich wieder die Schlange in den Schwanz. Also es ist ein ewiger Teufelskreis. Warten wir mal ab, wir halten das mal ein Auge und dann werden wir sehen, wie sich das alles einrenkt. So, einrenken. Irgendwie hat sich da auch dieses Ende jetzt ergeben von unserem Podcast. Wir sind ausnahmsweise mal ein bisschen drüber, haben sehr intensiv über Apple TV Plus, über die ganzen Facetten dieses neuen Streaming-Angebots von Apple gesprochen, über die 4 prominentesten Serien. Wir sind sehr gespannt, wie ihr diese findet. Ihr könnt uns einfach eine Mail schicken an podcast@serienjunkies.de oder einfach auch bei uns auf der Seite die einzelnen Reviews euch nochmal durchlesen und darunter Kommentare hinterlassen. Ich werde die alle verlinken. Wir haben alles gereviewt und bereitgestellt für euch. Wir werden natürlich auch in Zukunft dann die Apple-Serien im Blick behalten. Wie alles andere auch, werdet ihr auf unserer Seite, finde ich, kein Problem. Ihr könnt uns direkt auch nochmal ansprechen, wenn ihr das wollt, auf Twitter. Hanna, da findet man dich unter dem Handle.
Mich findet man unter @mediahore, @mediahore auf Twitter und Instagram. Ich habe sehr viel zu Apple TV am Wochenende gepostet. Auch ganz interessant, was andere Leute kommentiert haben dazu. Also schaut gerne auch nochmal rein.
Geht da in die Threads.
Genau. Und Adam, wo findet man dich?
Ich bin Awesome Art bei Twitter. Da könnt ihr mich gerne auch kontaktieren, wenn ihr Lust habt.
Genau, und ich bin @JohnFerrari bei Twitter. Also wenn ihr noch irgendwas habt, was euch auf der Seele liegt, dann einfach da rauspusten. Wir schauen mal, was wir als nächstes hier in unserem Podcast besprechen werden. Wir gehen jetzt so in den November, in den Herbst oder Spätherbst, in den Winter. November ist, glaube ich, ein Monat mit sehr vielen Serien-Neustarts und mit sehr vielen Sachen, die wiederkommen. Wir gucken mal, was uns so durch den Kopf schwirrt. Und dann hören wir uns bestimmt bald wieder. Macht es gut, liebe Leute, und bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.